Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder von der SRG Auschwitz und von Zürich Schaffhausen, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen von der SRG Auschwitz hier zum 6. Medienforum und heiße Sie hier im Stadtsaal vom Restaurant Lagerhaus herzlich willkommen. Das ist zum zweiten Mal, wo wir uns mit der Digitalisierung in diesem Medienforum befassen. Heute stehen die Auswirkungen, die Folgen für die Medienlandschaft im Zentrum. Dazu im zweiten Teil das Podiumsgespräch. Einsteigen aber tun wir mit zwei Digitalexperten, mit einer Expertin, mit einem Experten. Wie geht es mit der Digitalisierung weiter? Was sind da so Trends von der Digitalisierung? Was sind die Folgen, die Auswirkungen für uns, für die Gesellschaft? Wir wissen, dank der Digitalisierung, das sind ja so Gemeinplätze, kann man Krankheiten besser erkennen. Dank der Digitalisierung kann man Verkehrsströme optimieren. Digitalisierung ermöglicht aber auch, dass man gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Prozesse analysieren kann, das individuelle Verhalten. Es gibt dann eine Gesichtserkennung dank Digitalisierung und eine Ganganalyse. Also so wie jemand läuft und so wie er das Gesicht hat, lässt sich quasi 100% die Identität von dieser Person feststellen. Man redet von China als am ersten digitalen Überwachungsstaat. Und der Eric Guyer hat in der NZZ vom Überwachungskapitalismus geschrieben. Und dann der furchterregende Gedanke kam, ich zitiere, dass der Überwachungskapitalismus und der Überwachungsstaat zusammenwachsen könnten. Dann bleibt die Freiheit auf der Strecke, ist seine Schlussfolgerung. Was sind die digitalen Trends? Was sind die wichtigsten digitalen Themen von der Zukunft? Ich freue mich außerordentlich, dass der Digitalstrateg von SRF heute wieder bei uns ist. Er war schon letztes Jahr bei uns, der Patrick Arnecke. Und er wird jetzt uns sagen, was die digitalen Themen von der Zukunft sind. Ihnen ist das Wort.
Guten Abend und ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute nochmal ein digitales Thema mit Ihnen anschauen und diskutieren zu dürfen. Ich vermute, jeder von Ihnen hat den Satz schon mal gehört, dass Daten das neue Öl seien. Data is the new oil. Ich denke, dass es ein Satz ist, der auf ganz, ganz vielen Ebenen schief ist und missverständlich und falsch. Und ich möchte gerne mit Ihnen auf eine Datenreise gehen und möchte anschauen, wie heute über uns Daten gesammelt werden, wie wir beobachtet werden, wie wir kontrolliert werden und wie wir auch von diesen Systemen eingeschätzt und bewertet werden. Ich möchte meine Datenreise mit Ihnen beginnen in China. China ist, Dr. Niederer hat es gerade schon kurz angerissen, eine durchaus sehr, sehr faszinierende Nation digital gesehen. Keine Nation dieser Welt hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit solcher Energie, mit solcher Radikalität technisch und digital neu erfunden. Das ist so an manchen Punkten durchaus zum Wohle und zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger dort. Zugleich hat die chinesische Staatspartei, die Staatsregierung, einen gigantischen digitalen Überwachungsapparat aufgebaut, eine digitale Diktatur. Sie sammeln Daten in sehr, sehr umfassendem Maße über ihre Bürgerinnen und Bürger. Sie nutzen modernste Algorithmen und künstliche Intelligenz, um diese riesigen Datenmengen auszuwerten. Und sie haben sehr, sehr viel Überwachungstechnik im öffentlichen Raum installiert. Also China hat bereits über 200 Millionen Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Die chinesische Regierung hat angekündigt, dass sie das in den nächsten Jahren verdreifachen wollen auf 600 Millionen Videokameras oder Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Ein eher harmloses Beispiel, wie solche Technik eingesetzt wird derzeit schon. Wenn Sie in einer chinesischen Stadt an der falschen Stelle über die Straße laufen, dann werden Sie von diesen Systemen automatisch erkannt. Sie werden erfasst. Sie werden mit Name, mit Ihrem Gesicht, mit Ihrem Porträtfoto angeprangert auf dieser Prangertafel, die Sie hier rechts sehen, sodass jeder sehen kann, was Sie verbrochen haben. Und Sie bekommen die Buße automatisch auf Ihr Smartphone. China arbeitet erklärtermaßen ganz, ganz offen seit 2014 an einem sogenannten Social Credit System, einem landesweiten, gesellschaftsweiten Punkte- und Bewertungssystem für jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin, ein Ranking-System. Die Idee ist, dass jeder von uns einen Punktestand bekommt, das geht für jeden bei 100 Punkten los. Wenn wir uns im Sinne der Staatsführung der Partei gut verhalten, wohlverhalten, wenn wir beitragen zum Wohl von China, dann bekommen wir Punkte gut geschrieben und erhalten Vorteile. Wir bekommen vielleicht einen Einkaufsrabatt aufs neue Smartphone. Wir bekommen vielleicht die Wohnung etwas günstiger. Wir können eine Immobilie kaufen. Wir bekommen vielleicht eine Beförderung oder den guten Job in der Stadtverwaltung oder unsere Kinder kommen auf eine Privatschule. Und wenn ich mich nicht gut im Sinne der Partei verhalte, dann bekomme ich Punkte abgezogen und dann werde ich bestraft. Also eben Wohnung wird teurer, Versicherung wird teurer, meine Kinder kommen nicht auf die gute Schule. Es kann sein, dass ich dann irgendwann auf sogenannten schwarzen Listen lande, sogenannte Blacklists. Über 15 Millionen Chinesen sind bereits auf diesen Listen und können ganz elementare Dienste nicht mehr nutzen. Die können beispielsweise keine Flugreisen mehr buchen, die können keine Schnellzüge mehr nutzen oder die Autobahn benutzen. Also sie sind eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit, weil sie zu wenig Punkte in diesem System haben. Derzeit wird sehr viel experimentiert und aufgebaut und getestet, im Wesentlichen auf kommunaler und städtischer Ebene und im Zusammenspiel mit staatsnahen Betrieben. Ein Beispiel für einen solchen Test oder für ein solches Experiment ist die sogenannte Lao Lai Map. Lao Lai ist das chinesische Wort für Schnorrer. Ein Lao Lai ist in China jemand, der Geld schuldet, das Geld nicht zurückzahlt, obwohl er es eigentlich können müsste. Und diese Lao Lai Map, die kann ich mir jetzt aufrufen und sehe dort im Umkreis von 500 Metern um mich herum, wer ein solcher Schnorrer ist, ein solcher vermeintlicher, wer also Geld schuldet. Wenn ich diese Lao Lai Map jetzt hier hätte, dann würde ich für jeden von Ihnen im Saal sehen, wer Geld schuldet und das eigentlich zurückzahlen könnte. Ich könnte auf Ihr Icon klicken, würde Ihren Namen sehen, würde wissen, wo Sie wohnen, wie Sie aussehen und wir könnten dann hinterher an der Bar, heute am Ende des Abends, könnten wir dann ein ernstes Wort reden. Das ist quasi ein öffentlicher Pranger. Die Bemessung und Bewertung des Verhaltens beginnt in China sehr früh. Sie sehen hier Kinder in einer Schule in der Nähe von Shanghai, die an einem größer angelegten Experiment teilnehmen müssen. Die haben so ein Kopfband und dieses Kopfband hat Sensoren, zwei an der Seite, eins vorne, einen vorne. Und diese Sensoren messen die Hirnströme der Kinder. Damit möchte man die Aufmerksamkeit der Kinder messen. Die Daten fließen direkt live in Echtzeit in eine Software, die der Lehrer vorne benutzt oder die Lehrerin. Und der Lehrer kann dann sehen, wer ist aufmerksam, wer ist konzentriert, wer ist noch dabei, wer ist abgelenkt, wer daddelt auf seinem Smartphone oder wer ist bereits schon eingeschlafen und könnte dann intervenieren. Die Daten fließen auch in Echtzeit an die Eltern, die dann möglicherweise beim Znacht mit ihren Kindern ein wohlwollendes oder ein sehr ernstes Gespräch führen können, wenn sie vielleicht nicht zufrieden sind mit der Aufmerksamkeitsleistung ihrer Kinder oder generell mit ihrer Leistung der Kinder. Und die Daten fließen auch an staatsnahe Forschungseinrichtungen zu mehr oder minder undefinierten Zwecken. Diejenigen, die im Augenblick in China am drastischsten mit dieser Überwachung zu tun haben und damit drangsaliert werden, sind die sogenannten Uiguren. Das ist eine muslimische Minderheit, die im Wesentlichen im Westen von China lebt, in der Provinz Xinjiang. Das sind etwa 11 Millionen Leute und die werden sehr, sehr engmaschig überwacht. Es gibt sehr viele Straßensperren, sehr viele Polizeikontrollen. Deren digitale Kommunikation ist mehr oder minder total überwacht. Jeder Uigure bekommt Schnüffelsoftware zwangsläufig oder per Zwang auf das Smartphone installiert, sodass die Behörden mitlesen, mitsehen können, was macht jeder Bürgerin, jede Bürgerin dort mit dem Smartphone, was schreiben die für Nachrichten, welche Webseiten surfen die an. Es gibt sehr viel Videoüberwachung, auch im privaten Raum. Teilweise werden Überwachungskameras bereits in Privathäusern zwangsinstalliert. Man schätzt, dass über 1 Million Uiguren inzwischen in sogenannten Umerziehungslagern eingesperrt sind. Der Überwachungsdrang in dieser Provinz geht so weit, dass die Behörden alte Stadtviertel abreißen, die sie für zu unübersichtlich halten. Die lassen sich zu schwer überwachen. Sie sehen hier so eine Baustelle, wo alte Gebäude weggerissen werden, exakt zu diesem Zweck. Und es wird dann durch breitere Straßen, durch praktische Quadratbauten ersetzt. Das wäre so, wie wenn die Stadtverwaltung St. Gallen morgen auf die Idee käme, die gesamte Altstadt in St. Gallen abzureißen, weil man das Gefühl hat, man möchte breite Straßen schaffen, damit die Mannschaftswagen der Stadtpolizei da besser durchfahren können. Und man möchte auch gerade Sichtlinien für die Videokameras haben. Ich bin mir relativ sicher, dass das niemand von Ihnen wahnsinnig amüsant fände, wenn die Stadtverwaltung morgen mit so einer Botschaft käme. Jetzt haben wir so ganz viele schlimme Dinge über die Chinesen gehört und jetzt könnten wir uns so entspannt zurücklehnen und irgendwie uns so leicht gruselnd, schaudernd, könnten wir sagen, gut, okay, das ist alles ganz weit weg, das sind die Chinesen, die machen sowieso immer so verrückte Dinge und das hat mit uns gar nicht so furchtbar viel zu tun. Und ich glaube, dass die Wirklichkeit eine etwas kompliziertere ist und dass viele von diesen Themen natürlich längst auch bei uns auf die eine oder andere Weise angekommen sind. Sie sehen hier eine Liste der meist videoüberwachten Städte der Welt. Also wie viele Überwachungskameras pro Einwohner sind in einer bestimmten Stadt installiert. Danach bemisst sich diese Liste und alle gelb markierten Städte sind keine chinesischen Städte, sind dann europäische Städte, sind dann amerikanische Städte. Und Sie sehen hier unter den ersten Rängen sehen Sie London, sehr viel Videoüberwachung. Sie sehen einige amerikanische Städte, Atlanta, Chicago. Es sind europäische Städte darunter, wie Berlin, wie Wien oder Warschau. Überwachungstechnik ist ein Milliardengeschäft. Die Chinesen sind einer der wesentlichen Exporttreiber, die sehr viel Geld daran verdienen. Neben den USA, neben Deutschland, neben Frankreich, neben Israel, neben Japan. Sehr, sehr viele Nationen wollen in diesem Markt mitmischen und da verdienen. Und das führt dazu, dass sehr, sehr viel Überwachungstechnik auch bei uns in der westlichen Welt in den Städten landet. Dass wir einer sehr, sehr umfassenden staatlichen Überwachung ausgesetzt sind, insbesondere durch sogenannte Sicherheitsdienste, das hat uns dieser Mann 2013 durch seine Enthüllung sehr eindeutig vor Augen geführt, Edward Snowden. Ich möchte heute nicht weiter auf die staatliche Überwachung eingehen, sondern möchte gerne mit Ihnen nochmal gucken, wie wir im privaten und im kommerziellen Bereich überwacht und bewertet werden von Firmen. Wenn Sie sich heute in irgendeiner Form im Internet bewegen, praktisch egal, was Sie machen, Ihre Bewegungen werden sehr, sehr aufmerksam verfolgt und aufgezeichnet von einer Vielzahl von Firmen. Das beginnt mal mit den ganz großen Plattformen, die sehr, sehr umfassende Daten über Sie sammeln. Die geben wir ja auch häufig einfach freiwillig her und sehr offenherzig. Facebook weiß sehr viel über Sie, wenn Sie da sehr viel posten. Google weiß, wofür Sie sich in welchem Moment Ihres Lebens interessieren, wonach Sie suchen, welche Suchergebnisse auch für Sie dann wiederum eine Antwort auf Ihre Frage sind. Wenn Sie Google Mail nutzen, dann liest Google Ihre gesamten Mails mit. Wenn Sie Google Maps nutzen, dann weiß Google, für welche Orte Sie sich interessieren, für welche Strecken, wann Sie diese Routen fahren. Die ganzen Online-Händler wie Amazon, aber auch wie Migros, wie Coop, wie Zalando haben sehr, sehr umfassende Daten über Sie, über Ihren Wohlstand, für welche Waren interessieren Sie sich. Und all diese Firmen legen sehr detaillierte Profile über Sie an. Und das, was Sie auf diesen Plattformen zu sehen bekommen, was Sie dort machen können, wie teuer bestimmte Dienstleistungen sind, bis hin dazu, wie lange Sie in der Hotline von bestimmten Firmen warten müssen, bemisst sich an diesem Profil, an dieser Bewertung dieser Firmen. Schauen wir uns mal so zwei Beispiele an, wie weit die Fantasien der Firmen gehen, wie weit die Ihnen so in das Privatleben schauen wollen. Mein erstes Beispiel ist ein Patentantrag von Walmart. Walmart ist der größte Detailhändler der USA. Es ist quasi die Migros der Vereinigten Staaten. Auch dort ist es der größte Arbeitgeber dort. Über 2 Millionen Leute arbeiten da. Walmart hat sich in den letzten Jahren zu einem Datenkonzern weiterentwickelt. Die haben inzwischen über 1500 sogenannte Data Scientists, also Datenwissenschaftler, die diese ganzen Daten auswerten, die Walmart in den Läden sammelt. Die experimentieren viel auch mit Videokameras, mit Sensorik in ihren Läden. Und die haben jetzt gerade ein Patent zugesprochen bekommen für einen sogenannten biometrischen Einkaufswagen. Das ist ein Einkaufswagen, der vorne am Bügel Sensoren hat und der misst meinen Herzschlag, meine Körpertemperatur, wie fest ich da vorne anfasse und wie doll ich diesen Wagen durch den Laden schiebe. Und Walmart möchte damit auswerten, wie ich mich so fühle, während ich da durch den Laden fahre mit meinem Wagen. Also wo bin ich gelangweilt, wo bin ich verwirrt, wo verkrampfe ich, weil, keine Ahnung, ich den Weg raus vielleicht nicht finde oder zu lange in der Schlange warten muss oder wo mein Herzschlag hochgeht, weil ich jetzt ein tolles Angebot entdecke. Zweites Beispiel, auch ein Patentantrag von Amazon. Die haben ja diesen digitalen Assistenten, der Alexa heißt. Diesen digitalen Assistenten, den kann ich auf dem Smartphone nutzen oder eben auf einem Smart Speaker. Und der kann mir üblicherweise Fragen beantworten oder ich kann damit das Licht an- und ausschalten, kann damit viele nützliche Dinge tun. Und Amazon möchte künftig nicht nur auswerten, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Es möchte daraus Schlüsse ziehen. Also zum Beispiel, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich ein Kind, wie alt bin ich, wie ist meine Stimmung gerade? Bin ich guter Stimmung, bin ich traurig, bin ich gelangweilt, bin ich ärgerlich? Und Amazon möchte auch dahinter kommen, ob wir gerade krank werden oder krank sind. Also wenn meine Stimme zum Beispiel heiser ist und ich Alexa irgendwas frage oder wenn ich huste, während ich etwas sage, dann würde mir Alexa zum Beispiel ein Rezept für Hühnersuppe anbieten. Sehr gut für Erkältung. Oder wenn ich das nicht haben will, würde es mir anbieten, die Erkältungsmedikamente in einer Stunde mit dem Amazon Premium Lieferservice dann mir vor die Haustür zu stellen. Diese sehr, sehr minutiöse Beobachtung und Bewertung all dessen, was wir auch in unserer Privatsphäre tun, die wird uns zunehmend auch beruflich begegnen. HireVue ist eine amerikanische Firma, eine große Firma, die automatisierte Bewerbungsgespräche für große Konzerne wie Unilever anbietet. Das heißt also, bevor ich mich irgendwo bewerbe, muss ich zunächst erstmal mit einer Maschine reden. Ihr seht hier diese Schnittstelle, diese Webseite. Und da stellt mir diese Maschine, dieser Algorithmus, stellt mir Fragen und da muss ich das beantworten. Und die Maschine wertet dann nicht nur aus, was ich antworte, sondern auch, wie ich antworte. Also es wertet mein Stimmprofil aus, meine Mimik, meine Gestik, meine ganze Körpersprache. Es erstellt dann ein Profil, sortiert mich dann entweder aus, wenn es mich für ungeeignet hält, oder leitet mich dann mit einer entsprechenden Bewertung dann weiter an die eigentliche Firma, bei der ich mich beworben habe. Wenn ich den Job dann habe, dann geht die Beobachtung durchaus weiter. Es gibt immer mehr Analysewerkzeuge für den Arbeitsplatz. Microsoft bietet sowas an, die gucken zum Beispiel in meine Mails, die ich im Outlook habe. Es guckt in meinen Kalender. Es guckt, was schreibe ich in meiner Textverarbeitung, in meinem Word, in meinem PowerPoint. Und das erstellt mir dann ein sehr minutiöses Profil, wie konzentriert arbeite ich denn die Woche? Wie wohl fühle ich mich wohl, weil ich konzentrierte Stunden habe, wo ich ungestört arbeiten kann? Bin ich eher isoliert im Unternehmen oder arbeite ich sehr aktiv mit vielen zusammen? Das ist noch so die freundliche Variante, weil in der Regel bekomme ich das als Mitarbeiter einfach nur selber zu sehen und sonst sieht das niemand. Die harte Variante gibt es von Amazon, die unter anderem in ihren Lagerhäusern ihre Lageristen per Algorithmus überwachen. Die Lageristen bei Amazon haben sehr, sehr strikte Vorgaben, was die leisten müssen. Die müssen zum Beispiel 4 Pakete die Minute packen. Das ist ziemlich viel. Ich habe 15 Sekunden für ein einziges Paket. Wenn ich das als Lagerist nicht erreiche, werde ich von diesem System automatisch verwarnt. Oder wenn ich mehrfach die Vorgaben nicht erfülle, wird mir automatisch über das System gekündigt. Zwischen 2017 und 2018 sind in einem Lagerkomplex, im größeren von Amazon in Amerika, mindestens 300 Leuten automatisiert gekündigt worden, ohne dass dann ein Mensch, ein Vorgesetzter noch drüber geguckt hat. Egal, wo Sie sich heute bewegen, im Internet oder auch sonst in der Welt oder wo wir uns bewegen, wir hinterlassen Spuren. Ganz, ganz viele Lebensbereiche sind heute in irgendeiner Form digital verzahnt. Und überall dort entstehen Daten über uns, die werden gesammelt. Es gibt inzwischen über 4000 Firmen, die Daten sammeln, Datenhändler, Data Brokers, Datenmarktplätze. Allein nur in diesem sekundären Markt werden über 150 Milliarden US-Dollar jährlich umgesetzt. Das ist das doppelte Schweizer Bundesbudget. Das ist eine Menge Geld, die da gerade verdient wird. Mit Daten kann man unglaublich tolle Dinge machen. Wir können Landwirtschaft präziser machen. Wir können unsere Gesundheit verbessern. Ich kann den ganzen Weihnachtsspeck, den ich mir im Dezember anfresse, kann ich im Januar loswerden mit einem guten Fitness-Tracker. Wir können unsere Bildung verbessern. Wir können bessere Entscheidungen treffen. Wir können interessante Dinge über die Welt lernen. Also Daten sind großartig. Jede Menge potenzieller Nutzen und zugleich entstehen hier gerade eine ganze Menge Probleme, es sind eine ganze Menge offene Fragen, die im Raum stehen. Es kommt kontinuierlich zu Sicherheitslücken, zu Datenbrüchen, zu Einbrüchen, zu Hackings, zu Datenmissbrauch. Aktuelles Beispiel, eine kleine Gruppe von Sicherheitsforschern hat festgestellt, dass die gesamten oder fast die gesamten Bürgerdaten von Ecuador, 16 Millionen Leute, 2 Jahre lang offen im Netz lagen. Sehr detaillierte Daten. Es ging bis zum Staatspräsidenten, den man auch in dieser Datenbank hat abrufen können. Und das war nicht hinter irgendeiner Firewall, nicht auf irgendeiner Datenbank, sondern einfach offen im Web. Jeder von Ihnen mit einem Webbrowser, auf einem Smartphone hätte diese Daten 2 Jahre lang einsehen können. Allein in diesem Jahr 2019 sind über 10 Milliarden Kundenkonten kompromittiert worden, missbräuchlich offengelegt worden. 10 Milliarden, nicht 10 Millionen. Wir haben 7 Milliarden Menschen. Das ist eine Menge. Wir brauchen hier dringend mehr Sicherheit, auch härtere Strafen bei Datenschlampereien. Wir haben hier gerade eine sehr, sehr schwierige, unsichere Situation an vielen Punkten. Nächster Punkt ist, dass Daten sehr häufig algorithmisch oder mit sogenannten künstlich intelligenten Systemen verarbeitet werden. Und diese Algorithmen, die machen grundsätzlich Fehler. Die arbeiten nie perfekt. Daten sind auch niemals vollständig oder niemals fehlerfrei. Das heißt, es kommt zu Fehlern und es kommt auch zu verzerrten Entscheiden. Diese Systeme entscheiden häufig nicht fair. Forscher haben mehrfach nachgewiesen, dass zum Beispiel Gesichtserkennungssysteme Männer, weißhäutige Männer am besten erkennen, dann schon deutlich mehr Fehler bei Frauen machen. Frauen werden schlechter erkannt. Dunkelhäutige Menschen werden schlechter erkannt und am allerschlechtesten werden dunkelhäutige Frauen erkannt. Das nächste Problem ist, wenn ich festgestellt habe, so ein System hat einen Fehler gemacht, dann habe ich häufig keine Einspruchsmöglichkeit. Ich weiß gar nicht, an wen kann ich mich eigentlich wenden, weil häufig die Algorithmen auch nicht offen liegen und nicht klar ist, wie die eigentlich genau arbeiten. Und das weiß einfach eine ganz kleine Gruppe vielleicht von Technikern. Und noch ein weiteres Problem sind die einseitigen Machtverhältnisse. Die Konzerne, die sehr, 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 sehr viel Geld mit unseren Daten, mit unserer Aufmerksamkeit verdienen, die sind recht resistent gegenüber Regulierung. Die Regulierung ist im Augenblick sowieso recht uneinheitlich, recht lax. Aber selbst wenn man mal eine Strafe ausspricht, dann kann man sich darüber streiten, ob das die richtige Wirkung zeigt. Facebook wurde gerade wegen dem Cambridge Analytica-Skandal und wegen weiterer Daten Missbräuche zu 5 Milliarden US-Dollar verklagt im Juli, 12. Juli. Und in dem Moment, in dem die Strafhöhe bekannt wurde, ist der Börsenkurs um fast 2% gestiegen. Das heißt also, in dem Moment, in dem klar war, Facebook muss 5 Milliarden US-Dollar zahlen, was durchaus nicht wenig Geld ist, sind sie 10 Milliarden US-Dollar an der Börse mehr wert geworden. Wir haben hier gerade so an verschiedenen Punkten im Bereich von Datengebrauch und Datenmissbrauch haben wir so eine Wildwest-Situation. Nicht überall, aber an sehr, sehr vielen Punkten haben wir eine sehr kritische Situation. Ich glaube, dass da mindestens 2 Botschaften drinstecken. Die eine geht so in Richtung Medien. Wir brauchen starke Medien, die unabhängig und sehr aufmerksam dieses Geschehen beobachten, die das erklären, die das einordnen und die das kritisch hinterfragen. Und das passiert auch an vielen Stellen, und das ist auch gut so, und das muss auch dringend weiter so bleiben. Vieles von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, was wir gesehen haben, wissen wir nur, weil es Journalisten und Journalistinnen aufgedeckt haben. Und die zweite Botschaft geht in Richtung uns selbst. Wir Bürgerinnen und Bürger sollten uns etwas mehr darüber informieren, wie wir uns im Netz bewegen, wer Daten sammelt. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen vorsichtiger bewegen, etwas datensparsamer. Und wir sollten von unserer Politik, von unseren Politikern mehr digitale Kompetenz, insbesondere in diesem Bereich, erwarten und verlangen. Es braucht hier eine bessere Gesetzgebung, eine bessere Regulierung. Das Datenschutzgesetz, das gerade gültige, auch der Schweiz, ist von 1992. Da war das Internet noch nicht so richtig erfunden und da gab es auch noch kein iPhone und kein Facebook und so weiter. Wird jetzt gerade auch, ist ja in der Revision, aber eben, ist ein spannender Moment. Daten sind kein Öl, der Vergleich ist total Quatsch. Mit Daten wird zwar viel Geld verdient und Daten sind auch eine schmutzige Angelegenheit oder können das sein, aber Daten sind Menschen. Das sind wir selber, über die wir reden. Das sind unsere Kinder, das sind unsere Großeltern, das sind unsere Eltern. Und so wie wir fair miteinander umgehen wollen, gerecht, ehrlich, auf eine gute Art und Weise in einer lebenswerten Zukunft leben wollen, so wollen wir hier auch Maßstäbe haben, Werte, die für unseren Umgang mit Daten gelten. Vielen Dank.
Das war unheimlich und unheimlich spannend, beängstigend zum Teil. Also diese positive Note fehlt mir noch. Ich habe festgestellt, den Überwachungsstaat, der belohnt und der auch bestraft, den will ich eigentlich nicht. Den will ich nicht. Ich kann dem biometrischen Einkaufswagen ausweichen, dem ich hoffentlich dann zur Tante Emma laden gehen kann. Die automatisierte Kündigung brauche ich nicht mehr, da bin ich zu alt. Was ich allenfalls auch brauchen könnte, wäre der Fitness.
Okay.
Diesen Fitness.
Der Fitness-Tracker.
Tracker, das ja. könnte ich noch brauchen.
Für den Weihnachtsspeck, ja.
Ich bedanke mich sehr. Wir werden Sie im Podium wieder hören. Das war für mich etwas unheimlich, auch unheimlich spannend. Vielen herzlichen Dank, Herr Arnecke. Wie sieht es aus mit den Auswirkungen der Digitalisierung eben auf Medien, auf die Meinungsbildung in der Demokratie? Das sind die Themen von Dr. Sarah Genner. Sie ist Medienwissenschaftlerin, eben auch Digitalexpertin und Dozentin. Was sind die Auswirkungen der Digitalisierung auf Mensch und Gesellschaft? Was bedeutet Digitalisierung für die Medien und die Meinungsbildung? Das Wort ist Ihnen.
Ja, ganz herzlichen Dank und einen wunderschönen guten Abend allerseits und vielen Dank für die Einladung. Ich wollte noch ganz kurz was anschließen an, was wir vorhin gehört haben. Sehr, sehr spannende Beispiele. Wenn Sie in nächster Zeit mal in Zürich sind, wenn Sie sich da hinwagen, im Zürcher Stadthaus haben wir eine Ausstellung gemacht, die heißt Privatsphäre. Die ist noch bis Ende Februar gratis zu besuchen. Und da werden einige dieser Themen aufgegriffen. Der Begriff des Überwachungskapitalismus kommt da sogar vor. Aber wir argumentieren da auch, dass Privatsphäre nicht nur ein Thema des digitalen Zeitalters ist und dass da eben auch die politischen Absichten, die dahinterstehen, immer eigentlich die wirkliche Frage sind. Wie dann mit Daten umgegangen wird. Und also insofern, wenn Sie Lust haben, sich da in Zürich noch zu vertiefen, vielleicht interessiert Sie das. Ich komme zu einem Vortrag zum Thema Homo Digitalis. Das Thema ist eigentlich viel zu groß, um in dieser kurzen Zeit abgehandelt zu werden. Es wird, ich muss Sie vorwarnen, ein kleines Foliengewitter. Also wenn es zu schnell geht, schließen Sie die Augen und hören Sie einfach zu. Und ich werde die Folien selbstverständlich auch zur Verfügung stellen. Die können Sie dann beziehen und können sich das dann auch in Ruhe nochmal ansehen, falls es jetzt irgendwie zu schnell gehen sollte oder falls man es hinten nicht so gut sehen sollte. Ich habe Ihnen Thesen mitgebracht, weil das Thema Digitalisierung sehr schwierig greifbar ist. Und die erste These, die lautet gleich, wenn von Digitalisierung die Rede ist, meinen alle etwas anderes. Und wenn man zum Beispiel die Leute fragt, wann beginnt denn die Digitalisierung genau, dann könnte man das ganz unterschiedlich ansehen. Das kann beim Binärsystem beginnen, es kann bei den Lochkarten vor 200 Jahren mit den Webstühlen, die nach dem Null- und Eins-Prinzip betrieben wurden und so weiter. Da könnte man verschiedene Zeitpunkte der Digitalisierung eigentlich feststellen. Und in einer Studie, die ich vor 2 Jahren geleitet habe, da war die allererste Frage an die 600 Befragten, was verstehen Sie eigentlich unter Digitalisierung? Und nicht ganz überraschend kamen da sehr viele Antworten, genau genommen 1600 Antworten von 600 Personen. Also nicht mal eine Person war sie mit sich selbst genau einig darüber, was denn Digitalisierung nun sei, ob es jetzt um Arbeitsprozesse gehe, die digitalisiert würden, ob es um papierlos gehe, um mehr Zeitdruck, Beschleunigung, Big Data, Industrie 4.0 und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mal versucht, heute Abend ja den Fokus auf Medien und Journalismus zu legen und da ein paar Stichworte aufzuschreiben, die man in diesem Zusammenhang mit Digitalisierung in Verbindung bringen könnte. Also das eine waren die Daten insgesamt, Datenjournalismus, Clickbaiting, Deepfake, 24/7, Newszyklus, Kamera, Roboter, Social Media und so weiter und so fort. Digitale Kompetenzen. ob die jetzt auf journalistischer Seite sind, auf Verlagsseite, bei dem beim Medienmanagement oder auf der Medienkonsumseite, sei dann nochmal dahingestellt. Also das ist das eine, der Begriff der Digitalisierung, den wir immer wieder genau schärfen müssen, um nicht aneinander vorbeizureden. Und dann auch der Begriff des Mediums, der eben gerade in diesem Wandel auch nicht mehr so klar ist. Was sind denn eigentlich noch Medien? Das war vor noch nicht allzu langer Zeit noch sehr klar, dass aus dem Fernsehgerät Fernsehen rauskommt, aus dem Radio Radio und die Zeitung eine Zeitung ist. Und inzwischen ist nicht mal mehr klar, ob eben Alexa auch so ein Gebiet ist, wo vielleicht SRF dann auch Inhalte anbieten können muss und tun sie schon und die Leute das eigentlich so abgreifen können. Oder muss man über Smartwatch die News gut konsumieren können oder in einem vernetzten Auto. Also wenn das Internet ein Medium ist, was ist denn im Zeitalter des Internets der Dinge überhaupt noch ein Medium? Das ist eine Frage, wo die Medienwissenschaft inzwischen ihre liebe Mühe hat. Wir haben verschwimmende Grenzen zwischen Online, Offline, zwischen all diesen Mediengattungen, zwischen Nutzung und Produktion, Massenmedien, Kommunikation und Daten, Mensch und Maschine. Kommen wir zur These 2. Spätestens das Smartphone hat uns zum Homo digitalis gemacht. In einer großen Befragung von 3000 Leuten wurden die Leute gefragt, was würden sie hergeben, wenn sie sich entscheiden müssen zwischen Internetzugang und Geruchssinn? Und knapp die Hälfte hat gesagt, sie wäre bereit, ihren Geruchssinn zu opfern. Und ich glaube, das wäre in der heutigen Zeit eigentlich ziemlich rational. Man würde fast keinen Job mehr kriegen, wenn man keinen Internetzugang mehr hat. Und Geruchssinn ist zwar schade beim Essen, aber man könnte theoretisch darauf verzichten. Auch die Kunst setzt sich zunehmend damit auseinander, was es bedeutet, wenn wir quasi verschmolzen sind mit diesem Gerät, das zu einer Art Sinnesorgan geworden ist. Der Begriff der Cyborgs ist schon alt, aus den 60er Jahren, aber dieses Gerät macht es nun wirklich hat eine neue Qualität, wie es in unserem Leben drin ist. Always on ist mit dem Smartphone so richtig möglich geworden. Wir sind nicht nur zu Hause und bei der Arbeit vom Computer, sondern wir können auch noch always on im Bett sein, eigentlich rund um die Uhr. Wir haben eine massive technologische Beschleunigung erlebt. Reuters Brieftaube war einst ein wahnsinniger Informationswettbewerbsvorteil für ein paar Jahre, als er die Telegrafenlinie zwischen Aachen und Paris überbrückte. Aber inzwischen können wir 10 Millionen Mal schneller kommunizieren mit dem mobilen Internet. Was auch passiert ist in den wenigen Jahrzehnten, ist, dass die sogenannte Medienkonvergenz, dass die verschiedenen Medien quasi zusammengewachsen sind und miniaturisiert worden sind und wir mit unserem Smartphone all dies eigentlich in der Hosentasche rumtragen können. These 3. Menschen tendieren dazu, die Auswirkungen von Technologien falsch einzuschätzen. Und oft überschätzen wir auch gleich, was dann alles mit diesen Technologien passieren wird, aber manchmal unterschätzen wir es auch, wenn wir zum Beispiel Thomas Watson von IBM 1943 seine Einschätzung anschauen, dann war das doch ziemlich falsch. Es gibt diesen idealtypischen Hype-Zyklus, wo wir sehen, dass normalerweise, wenn eine neue Technologie kommt, ein großer Gipfel der überzogenen Erwartungen resultiert. Dann kommt der Crash im Tal der Tränen sozusagen und erst dann wird es eigentlich richtig produktiv, dass dann auch Anwendungen kommen, die brauchbar sind und nicht nur von eben überzogenen Erwartungen dann geprägt sind. Ein Thema, das mich in letzter Zeit besonders interessiert, ist das Produktivitätsparadox der IT. Es wird ganz oft im Zusammenhang mit Digitaltechnologien eben versprochen und gesagt, dass das alles viel effizienter mache. Aber tatsächlich misst man eigentlich, dass es außer im Industriebereich, wo tatsächlich die IT-Investitionen korrelieren mit einer höheren Produktivität, im Dienstleistungsbereich eigentlich eher das Gegenteil, dass sich die gewonnenen Produktivitäts- und Effizienzgewinne wieder aufheben durch eben andere Dinge, die Verzögerungen, Managementfehler, Informationszuwachs, Datensicherheitsinvestitionen, die man machen muss wegen diesen ganzen Hackings und sonstigen Datenverlusten. Und nicht zu vergessen, man muss häufig Arbeitsabläufe, die sich etabliert haben, die effizient waren, umstellen und verliert dadurch dann auch ziemlich an Zeit und eben auch Nerven von gewissen Mitarbeitenden teilweise. These 4, die Angst, dass der Mensch durch Maschinen überflüssig gemacht wird, ist alt. In der Schweiz haben wir 1832 den Fall Uster, die Textilfabrik, die da brannte, weil die Leute diese, vor diesen neuen Webstühlen mit den Lochkarten eigentlich befürchten, dass ihre Heimtextilarbeit eigentlich dann dadurch wegfalle und haben diese Fabrik in Brand gesteckt. Das war meines Wissens der einzige Fall von sogenannten Maschinensturm in der Schweiz. Gleichzeitig in England wurden auch in den ersten Fabriken quasi diese Webstühle kaputtgeschlagen von sogenannten Luditen, Luddites. Wenn wir in den Journalismus gucken, dann sehen wir, dass seit den 60er Jahren das ein wahnsinnig beliebtes Cover ist, der Roboter, der dem Menschen die Arbeit wegnimmt. Also da haben wir Automatisierung in Deutschland ganz links oben, dem Spiegelcover, dann in den 70er Jahren Fortschritt macht arbeitslos. Dann wieder ein paar Jahre später, sie sind entlassen, der Roboter lässt. Wir haben es vor ein paar wenigen Jahren auf dem, das war 2017 links unten, den New Yorker, wo die Roboter dem Menschen Geld spenden, weil sie jetzt nur noch was verdienen. Die Republik hat das dann nachgebaut, kurz danach, und auch im Tagimagi, das Tagimagi hat gefragt, braucht es mich noch, der Mensch aus dem 3D-Drucker? Also sehr beliebtes Motiv für Schlagzeilen, auch in seriösen Zeitungen, Millionen Arbeitsplätze verschwinden, auch bei SRF, in jedem zweiten Job wird der Mensch überflüssig und so weiter und so fort. Und dann konnte man auch zum Beispiel lesen, SRF setzt auf Roboterkameras und die Belegschaft fürchtet einen massiven Personalabbau. Das war, glaube ich, 2015 oder ein paar Jahren. Mir wurde bestätigt, dass eine Handvoll von Person bei SRF tatsächlich deswegen den Job verloren hat. Und gleichzeitig wurde aber nirgends aufgeschrieben, was denn die Heerscharen von neuen Leuten, von Datenspezialisten, Social Media Managern, die da alle aufgestockt wurden. Die Wissenschaft zeigt, dass Automatisierung historisch gesehen jeweils tatsächlich Jobs gekostet hat. Das war auch meistens der Sinn der Automatisierung, dass da einiges an menschlicher Arbeit ersetzt wird. Aber es wurde auch fast immer eine höhere Nachfrage für Arbeit geschaffen. Es gab eine höhere Produktivität, hat zu höheren Löhnen geführt. Aber, das wird selten betont, zu einer Polarisierung der Gewinne unter den Arbeitskräften geführt. Also die Gewinne wurden nicht gleich verteilt und die Schere ging gewissermaßen auf, aber es kamen immer mehr Menschen in den Arbeitsmarkt hinein, obwohl wir seit Beginn der Industrialisierung diese Angst eigentlich hatten, dass Maschinen die Jobs wegfressen. Man kann mehr oder weniger feststellen, das Ende der Arbeit ist nicht in Sicht. Ganz links sehen Sie in Blau die 200 Jahre Industrialisierung in England, blau sind die Jobs, die jeweils zugenommen haben, über 200 Jahre. Unten sieht man die Arbeitslosenquote, die tatsächlich geschwankt ist, aber nicht signifikant jetzt hier zugenommen hat. Wir sehen auch Schlagzeilen, die eher das Gegenteil von dem sagen, was die anderen Schlagzeilen sagen, nämlich Digitalisierung bringt Jobs in die Schweiz zurück. Und der Bundesrat ist auch eher beruhigt, dass da mehr Jobs entstehen. These 5, digitale Transformation, von der man so viel hört, bedeutet zum Beispiel neue Geschäftsmodelle, neue Konkurrenz, neue Jobprofile, neue Funktionen und Jobprofile. Ich habe eine Landkarte der digitalen Transformation gemacht, die Sie jetzt wahrscheinlich erschlägt, aber da ist die Idee, das zu differenzieren zwischen Technologie, zwischen Menschen und Örtlichkeiten, die das eben ermöglichen, und ein wichtiges Stichwort auch der Kulturwandel, von dem viele sprechen, dass es eben nicht unbedingt nur ein Technologiethema sei, sondern dass auch die Organisationskultur sich wandeln müsse. Kann man auch über den Link dann noch größer, sichtbarer sich anschauen, falls das jemand interessiert. Was klar ist, dass nicht alle Branchen gleichzeitig und auf die gleiche Weise digital transformiert werden. Aber wir können davon ausgehen, dass verschiedene Branchen durch den Technologiewandel irgendwie in einen Transformationsprozess kommen, wo eben Geschäftsmodelle, Funktionen und so weiter verändert werden. In dieser Grafik sieht man, dass zum Beispiel Medien- und IT-Branchen vergleichsweise fortgeschritten sind in ihrer digitalen Transformation, verglichen mit anderen Branchen, wie zum Beispiel das Gesundheitssystem oder Landwirtschaft, wo man erwartet, dass da noch mehr passieren wird. Wir haben in der Schweiz tatsächlich auch neue Konkurrenten im Medienbereich, die eigentlich auf Digital First oder sogar Digital Only setzen. Also die wirklich dann auch ihre publizistischen Angebote auf Mobile ausrichten. Wir sehen aber auch, dass SRF nicht schläft und sich durchaus auch der Ästhetik von Social Media, auch im Jugendbereich, dann hinbewegt und hier versucht, den Anschluss nicht zu verpassen. Ich habe gesagt, in den meisten Branchen kommen neue Konkurrenten dazu im Rahmen der digitalen Transformation. Beim Taxi, Unternehmen waren es Uber, Airbnb, in der Hotellerie und so weiter. In der Medienbranche ist es nicht anders, dass eben auch Technologiefirmen zu Konkurrenten werden und eben dann mit diesen ganzen Möglichkeiten, Daten zusammen zu aggregieren und auch Nutzer zu verfolgen, dann teilweise auch im Vorteil sind. Wir sehen, dass verschiedene Technologiefirmen, von denen man das nicht erwarten würde, gesagt haben, wir sind jetzt eigentlich auch Newsfirmen, oder sie fressen ziemlich viel des Inseratevolumens auf. Zum Beispiel Google und Facebook frisst wahnsinnig viel des schweizerischen Werbemarktes auf und bringt verschiedene Medien in der Schweiz, inklusive SRF, in große Bedrängnis. Und netterweise machen sie dann sowas wie eine Google News Initiative und geben ungefähr 1% dieser Werbegelder, die sie in der Schweiz holen, dann wieder zurück an innovative Medienunternehmen in der Schweiz. Und wir haben auch immer mehr andere Anbieter, die eben auch Inhalte herstellen, also Technologiefirmen ursprünglich, die jetzt auch zu Content-Providern werden. Ich habe gesagt, es gibt auch eben neue Funktionen, neue Abläufe und so weiter. Ich habe hier ein Beispiel gefunden, wo Susanne Wille beschreibt, was eben mit dem neuen SRF Newsroom passiert, wo eben das eigentlich klassisch sichtbar wird, was in vielen Branchen im Bereich der digitalen Transformation beschrieben wird, wo man versucht, auch räumliche Anpassungen zu machen an wie man zusammenarbeitet, mobil, flexibler und so weiter, dass man neue Rollen kreiert, neue Teams, neue Arbeitsplätze, neue Abläufe, neue Kanäle, neue Sendungen. Und da ist die Medienbranche nicht alleine, aber man sieht, man passt sich hier auch an und reiht sich ein in diese neue Arbeitswelt, wo agiles Zusammenarbeiten ein Prinzip ist. These 6, digitale Gräben sind vielfältiger als der Graben zwischen Jung und Alt. Ganz häufig hört man ja gerade im Zusammenhang mit Medien von diesen sogenannten Digital Natives und man sieht, dass die Bücher, die sich dieses Thema annehmen, sich rasend gut verkaufen, weil dies sehr beliebt ist, diese These, dass eben die Jüngeren so viel besser umgehen können mit Digitaltechnologien. Wenn man das aber genauer anschaut, dann hält dies eigentlich diese These einer genaueren Prüfung nicht stand. Es ist aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller, von digitalen Milieus zu sprechen. Und es gibt diese Studie, die sich in Deutschland die ganze Bevölkerung angeschaut hat in Bezug auf Internetnutzung. Und sehr spannend zu sehen, dass hier eigentlich eher nach Bildungs- und sogenannten sozioökonomischen Milieus auf der linken Seite eingeordnet wurde und von traditionell bis neu orientiert eingeordnet wurde. Und es ist tatsächlich so, dass die Älteren sich tendenziell auf der linkeren Seite befinden und die Jüngeren sich eher da. Aber da gibt es ganz viele Durchmischungen, die eben nicht altersspezifisch sind, sondern auch hauptsächlich mit Bildungsniveaus und Interessen zusammenhängen. Und man sieht, dass die Netzenthusiasten eher jung sind, aber überhaupt nicht unbedingt die souveränsten Digitalnutzer. Und insofern ist es wahrscheinlich besser, souverän zu sein, als hauptsächlich begeistert von Digitaltechnologien. Das ist eigentlich praktisch dieselbe Darstellung, noch ein bisschen anders benannt. Und hier sieht man, dass die spaßorientierten Digitalnutzer dann auch eher sich in den unteren Bildungsschichten dann befinden, die dann auch das Internet ganz anders nutzen. Und obwohl ich den Begriff der Fake News sehr kritisch sehe, werde ich gleich noch sagen, sieht man dann auch eben, dass die verschiedenen Milieus sehr unterschiedlich anfällig sind, dann eben auch Falschmeldungen im Internet Glauben zu schenken. Hier noch der Nachtrag zu, dass wir mit Fake News, mit dem Begriff sehr vorsichtig umgehen sollten. Und so wie er häufig gebraucht wird, der Begriff der Fake News ist eigentlich eben nicht Fake News, sondern Poor Politics, nämlich als politischer Kampfbegriff gegen etablierte klassische Medienangebote. Und das ist eigentlich keine Fake News. Insofern finde ich diese Darstellung sehr, sehr nützlich, um da ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen und auch die Falschmeldungen und Satiren irgendwie herauszuhalten. Nochmal zurück zu diesen digitalen Gräben und dieser Generationenfrage der Digital Natives. Generation ist nur eine Spielart des digitalen Grabens. Weltweit gesehen spielt die Geografie die größte Rolle. Wer wirklich Zugang hat und wie sinnvoll das Nutzen kann, Kultur, Bildungsstand, Persönlichkeit, Interessen, Einkommen und so weiter. Also dass wir hier nicht vergessen, dass es einfach zu langweilig ist, zu unterscheiden zwischen jüngeren und älteren Nutzern. These 7. Der Medienkonsum wird digitaler, aber das Fernsehen lebt und die Meinungsbildung wird nicht radikal anders. Im Jahrbuch Qualität der Medien, im neuen, da ist ein interessanter Artikel drin, der auch die Digitalisierung des News-Konsums behandelt. Und hier sehen wir, dass News zunehmend parallel zur Social-Media-Nutzung genutzt werden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man nicht... Also dass man zwar vielleicht jüngere Leute auf Social Media sind und da News mitkriegen, vielleicht haben sie nicht ganz bewusst das gesucht, oder sie sitzen vor dem Fernseher und nutzen gleichzeitig noch Social Media, also dass diese Parallelnutzung tatsächlich geschieht. Und hier entstehen so ein bisschen neue Formen von News-Repertoires und News-Menüs, wie man das ausdrückt in der Medienforschung. In der Meinungsbildung findet man Zahlen aus Deutschland, dass ganz klar das Fernsehen, Tageszeitungen nach wie vor stark dominieren. Und in der Schweiz sieht man auch, dass eigentlich das Fernsehen lebt und Video sowieso. Sogar bei den Jüngeren ist es zwar so, dass die Sehdauer bei den Jüngeren abnimmt, aber das heißt vor allen Dingen, dass sie weniger linear Fernsehen gucken. Das heißt, dass sie nicht dann das Fernsehgerät einschalten und dann die Sendung, die dann läuft, so gucken, aber dass sie sehr wohl sehr viele Videoinhalte eigentlich konsumieren. Man sollte aber auch nicht dieser Falle erliegen, zu denken, dass die Meinungsbildung hauptsächlich durch Medien funktioniere. Das ist eine Grafik, die das aufzeigt, dass eben Medien nur ein Baustein der Medienbildung insgesamt sind. Also Sozialisierung und die Bildungsinstitutionen, die einen umgeben, das politische Klima und die Normen und Werte in den Milieus, in denen man sich bewegt, die prägen das ganz, ganz stark. Also das heißt nicht nur, wo man jetzt welche Inhalte bezieht, prägt dann, welche politische Meinung oder andere Meinungen wir uns bilden. Und das ist manchmal ein bisschen eine Gefahr, wenn man nur auf Medien fokussiert, sich nur mit Medien beschäftigt, blendet man manchmal aus, dass es eben noch ganz viele andere Faktoren gibt, die dann auch prägen, wie wir aus Medien Informationen beziehen. Gerade im Zusammenhang mit Cambridge Analytica war das eine aus meiner Sicht der größten Fehlschlüsse, die gezogen wurden, wenn da irgendwelche Daten, Inhalte zugespielt haben an Leute. Das bedeutet nicht, dass die automatisch, wenn sie etwas gesehen haben, dann auch so abstimmen oder wählen gehen. Also das heißt, da braucht es ganz viel mehr, bis dann so eine Wahlwerbung irgendwie umgemünzt wird in tatsächlich eine politische Handlung. These 8, die Auswirkungen des digitalen Wandels sind hochgradig widersprüchlich. Spannend ist gerade etwas, was mich interessiert, ist, dass ausgerechnet Technologen, also sogenannte Techies, die in die Technologiebranche prägen, im Moment vor Technologie warnen. Eines der neuesten Beispiele ist ein Mann namens Nir Eyal, der hat vor 5 Jahren ein Buch herausgegeben, das die gesamte Silicon Valley-Branche gelesen hat. Wie können wir diese Produkte, die wir anbieten, digitalen Produkte, more habit-forming machen? Also, dass die Leute sich daran gewöhnen und immer das häufiger nutzen und eigentlich, wie können wir die ein bisschen suchtgefährdender machen, damit wir mehr Daten sammeln können und mehr Werbung ausspielen können. Und der gleiche Mann schreibt jetzt 5 Jahre später im gleichen Buchlayout ein Buch, das sagt, wie wir unsere Aufmerksamkeit und unser Leben wieder mehr kontrollieren können. Also eigentlich, wie können wir uns wieder loslösen von diesen Technologien, die wir da eigentlich gebaut haben. Also das ist nur jetzt ein Beispiel von diesen Warnern. Thomas Merz, der später das Podium moderieren wird, hat mich noch gefragt, ob ich noch irgendwas zum Thema Klima einbauen könne. Auf seinen Wunsch habe ich das getan. Und ich denke auch, es ist eine hochgradig widersprüchliche Angelegenheit. Zum Beispiel sehr spannend, dass Social Media die Klimabewegung ganz klar gefördert hat, also Leute mehr mobilisiert hat und die Botschaften verbreitet hat. Auch im Zusammenspiel mit den traditionellen Medien, muss man hier ganz klar sagen. Gleichzeitig sieht man, dass eben neben der Verbreitung dieser Nachrichten auch ganz schlimme Gegenattacken passiert sind, eben auch auf diesen Kanälen, also eigentlich das Positive wie Negative. Und nichts ist eigentlich, also außer des Flugverkehrs, könnte man sagen, schadet eigentlich nicht so sehr dem Klima wie das Internet. Also es ist eigentlich ein großer Klimakiller. Streaming ist das neue Fliegen, wie der digitale Konsum das Klima belastet. Und Bitcoin und diese ganzen Digitalwährungen sind auch im Gespräch. Und alle diese Maschinen und Geräte, die wir haben mit diesen Mineralien und so weiter, die abgebaut werden, die Rohstoffe, das ist auch teilweise ein großes Problem. Also wir haben hier wiederum diese widersprüchlichen Effekte. Aus meiner eigenen Forschung auch noch dieses Gesundheitsthema, wo wir mit der Möglichkeit, immer und überall online sein zu können, haben wir große Chancen des medizinischen Notrufs, dieses Health-Trackings und Fitness-Trackings, Big-Data-Analysen, die uns helfen können, Krankheiten zu verbessern, mobil flexibles Arbeiten, Kontakte pflegen, also tolle Vorteile. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite deutlich mehr Verkehrsunfälle wegen Ablenkung am Steuer. Wir haben mehr Schlafstörungen und Datensicherheitsprobleme, auch Gesundheitsdaten, die da irgendwo geleakt werden, Burnout-Themen, Online-Sucht, Augenschäden, Tech-Neck ist das hier, wenn wir so den Nacken belasten. Da gibt es seriöse Studien, die das von Wirbelsäule-Spezialisten zeigen, das Strahlungsthema ist ein Thema und CO2-Ausstoß durch die ständige Internetnutzung. Also das heißt, wir haben auch hier eine sehr widersprüchliche Wirkung. Demokratisierung. Kann man auch die Frage macht das Internet die Demokratie demokratischer? Sozusagen muss man eigentlich mit Jein beantworten. Also es haben mehr Leute einen Zugang zur breiten Öffentlichkeit, die nicht nur von traditionellen Medien beherrscht wird. In gewissen Ländern, wo Pressezensur ist, da haben mehr Leute eine Stimme, die sie im Netz dann verbreiten können und nicht nur die zensurierten quasi Parteiorgane. Gleichzeitig finden ausgerechnet in diesen Regimen, wo es am nötigsten wäre, ein bisschen Demokratisierung reinzubringen, diese Leute, natürlich werden die ganz stark überwacht und dann viel schneller gefunden und dann eingesperrt. Insofern hebt sich da auch dieser Effekt auch gewissermaßen wieder auf. Wir können auch gerade im Journalismus sehr gut messen, welche Artikel wie gut funktionieren, mit welchen Titeln. Da wird dieses A-B-Testing ganz stark eingesetzt. Wie kann man vielleicht mehr Leute dazu bringen, einen Artikel zu lesen? Wird versucht, mit verschiedenen Titelvariationen zu spielen, die dann über Machine Learning oder algorithmisch quasi entscheiden, welcher Titel jetzt verwendet wird, damit mehr Leute den Artikel lesen. und auch zum Beispiel bei Tamedia, das im Bild rechts, die haben diese Web-Seismographen, wo dann auch die Journalisten sehen, welche Artikel am besten geklickt werden. Und da ist es dann echt schwierig, sich davon abzugrenzen und zu sagen, ich setze jetzt auf relevante Themen und es ist egal, wie viele Klicks das kriegt. Aber gleichzeitig wäre eben für Demokratie eigentlich Relevanz wichtiger als die Klicks. Das versteht sich von selbst. Medienbildung, ein persönliches Anliegen von mir, ist absolut zentral, um auch jüngeren Generationen zu vermitteln, was eigentlich qualitativ guter Journalismus ist und insofern auch das wichtig für demokratische Prozesse, damit wir gut informiert dann entscheiden und abstimmen können. Der 24/7-News-Zyklus ist auch so ein Widerspruch. Wir sind einerseits schneller und vielleicht gefühlt besser informiert, aber durch diese ganzen Live-Ticker und viele Informationen, die dann auch per Push-Nachrichten schnell rausgehen, manchmal auch falsch rausgehen, weil man der Erste sein wollte als Medienhaus. Also da braucht es gleichzeitig auch immer mehr, auch von journalistischer Seite, regelmäßiges Distanznehmen, um dann die größeren Zusammenhänge oder vielleicht große Geschichten zu bringen, wie man zum Beispiel in diesem Film Spotlight damals gesehen hat. Ich bin bald soweit. These 9, neben digitalen Kompetenzen sind vor allem auch überfachliche Kompetenzen gefragt. Sehr interessanterweise sagen ganz viele dieser Silicon Valley und Technologieführer im Moment, dass es besonders wichtig sei, im Maschinenzeitalter über Kompetenzen zu verfügen, über die Maschinen eben nicht verfügen. Also hauptsächlich Empathie, Sozialkompetenzen, Kreativität und so weiter. Sie stellen aber dann doch meistens Softwareingenieure an und Programmierer, aber vielleicht haben die oft nicht so viele Sozialkompetenzen, deswegen wünschen sie sich die anderen. Das ist eine mögliche These, aber auf jeden Fall ist das auch im Bildungswesen ein großes Thema. Welche Kompetenzen sollen wir schulen, damit wir in Zukunft eine gute Gesellschaft haben, damit wir vielleicht auch Mediendebatten sorgfältig führen können, damit wir auf Social Media anständig miteinander umgehen. Im Bildungswesen ist dieses 4K-Modell gerade ganz groß im Kurs, wo man sagt, das ist quasi so eine Kurzformel für diese überfachlichen Kompetenzen, die man besonders schulen muss: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken. Ob das so anders ist als früher, bin ich mir persönlich nicht so sicher, aber auf jeden Fall so ein Thema. Ich habe auf Auftrag der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen dieses Modell entwickelt, wo ich versucht habe, einen Ort für diese digitalen Kompetenzen zu finden. Ich hatte da zuerst eine eigene Spalte dafür und habe dann aber gedacht, das funktioniert irgendwie nicht. Es ist eher so etwas wie ein Update von fachlichen Kompetenzen, Sozialkompetenzen und persönlichen Kompetenzen. Da gibt es diese Schnittmenge, die da passiert, auch mit einem sinnvollen Technikumgang, der dann eine Schnittmenge ist aus Digitalkompetenzen und persönlichen Kompetenzen. Ich habe mir erlaubt, auch noch Grundwerte reinzuschreiben, weil Kompetenzen sind ja schön, aber wenn sie nicht gefüttert sind durch Werte wie Respekt und Verantwortung und Anstand, dann sind sie auch nicht besonders hilfreich. Wenn dann gehackt wird, muss dann schon vielleicht eher mit guter Absicht gehackt werden, damit die Systeme sicher bleiben und nicht umgekehrt einfach nur zum Datenklau. Genau. Letzte These 10. Digitale Technologien sind weder gut noch schlecht, noch sind sie neutral. Also es wird sehr oft einfach sehr einseitig über Technologie gesprochen. Entweder ist man ein Fan oder ein Gegner. Aber es ist auch nicht so, dass eben nichts passiert, wenn Technologien eingesetzt werden. Ich habe hier dieses Stichwort aus Französischen, c'est l'intention qui compte, genommen. Also welche Absicht steckt dahinter? Also setzt man Technologien eben mit der Absicht ein, um einfach Menschen zu überwachen und zu kontrollieren, dann wird man das tun. Man kann sie aber auch für gute Zwecke einsetzen. Also, oder setzt man sie ein, um Propaganda zu machen, wie das Beispiel hier links, die Trollfabrik im Kreml. Oder setzt man will man möglichst viel Klicks auf Blick Online haben und bringt einfach eine Geschichte, die nicht verifiziert ist, über hunderte Artikel einfach wieder, um da möglichst viel Werbegelder einzuspielen. Oder macht man so wie die Jungs aus Mazedonien, die kapiert haben, wenn sie Falschmeldungen über den amerikanischen Wahlkampf einspeisen, das sind jetzt wirklich im engeren Sinne Fake News, dann machen sie mehr Geld, weil Facebook ihnen Geld zahlt, wenn sie viele Klicks auf Werbung oder eben nicht Werbung, sondern solche Artikel, Falschmeldungsartikel haben. Das ist dann das Geld, die Absicht, die dahinter steckt. Oder will man quasi mit wie das Echo der Zeit als jetzt Schulbeispiel wirklich ein möglichst ausgewogen das Weltgeschehen über das Weltgeschehen berichten, dann wird man die gleichen Technologien aber sinnvoll einsetzen können. Also hier diese Absicht, die dahinter ist. Und zum Schluss Digitalisierung hin oder her. Und da meine ich jetzt nicht nur SRF und mit diesem ganzen Service Public Auftrag, sondern meine alle Medien, die sich da verpflichten können, könnte Service Public bedeuten, möglichst viele Menschen möglichst ausgewogen über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche News und Themen zu informieren und als Wachhund der Demokratie den Mächtigen auf die Finger zu schauen, ohne dabei auf Geld und Quoten zu schielen. Das wäre, glaube ich, jetzt so diese Sonntagsrede noch. Und dass man sich nicht von diesen ganzen Technologiethemen zu sehr ablenken lässt, auf welchen Kanälen erreicht man wie, wann, wer, sondern immer wieder zurückgeht auf diese Frage, was brauchen wir eigentlich für ein Mediensystem, welche Informationen brauchen wir, um als Gesellschaft möglichst gut informiert demokratische Entscheidungsprozesse fällen zu können. In diesem Sinne, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Frau Genner. Der Patrick Arnecke hat mich, und ich kann jetzt nur für mich persönlich reden, ins Tal der Angst gebracht, der Unsicherheit. Frau Genner hat mich jetzt auf den Berg der Ernüchterung, der Versachlichung, des optimistischen Vorausblickens gebracht. Danke vielmals, wir werden Sie noch eine hören. Ich darf drei kurze Beispiel bringen in der Überleitung zum Podiumsgespräch. Schon vor einem Monat sind wir gewählt. Haben wir das eidgenössische Parlament gewählt und ein paar Tage vor dem 20. Oktober hat der Tagesanzeiger geschrieben, in zwei Tagen gilt es ernst, wir versorgen Sie mit neuesten Ergebnissen, Hintergrundinformationen und Reaktionen. Und dann, wir werden mit dem Textroboter Tobi ca. 4.500 Texte algorithmisch generieren. Der Tobi, ein Textroboter und nicht eine Journalistin oder ein Journalist, hat also 4.500 Texte geschrieben im Zusammenhang mit der Wahl, unter anderem für ihre Gemeinde, um für ihre Gemeinde eine detaillierte Übersicht über das Wahlverhalten zu geben. Der Tobi. Anfangs November haben die CH Media, zu denen aus Tagblatt gehört, mitteilt, dass sie auf den Inlandbasisdienst von Estia wären verzichten und eine eigene Nachrichtenagentur aufbauen wollen. Und die Nachrichtenagentur soll vom neuen Jahr alle CH-Media-Redaktionen beliefern. Das heisst, für Estia geht ein wichtiger Kunde verloren und CH-Media erhoffen sich da einen gewissen Einspareffekt. Drittes Beispiel. Seit letzter Woche sind die Redaktionen vom TVO, FM1 und vom Tagblatt alle an der Fürstenlandstrasse unter einem Dach. In dem Zusammenzug aus den verschiedensten Standorten soll die Zusammenarbeit zwischen Radio, Fernsehen, Zeitung und Online verbessert und die Qualität der Beiträge verbessert werden. Der Zusammenzug, so schrieb der Stefan Schmidt, der Chefredakteur, führe zu einem modernen, vielfältigen Medienhaus, das alle ansprechen will. Drei Beispiele innerhalb von einem Monat. Beispiele, die zeigen, wie die Medien sich verändern, wie die Medienlandschaft sich verändert. Wie die Medienlandschaft Schweiz in ein paar Jahren aussehen wird, das ist jetzt das Thema von der Podiumsdiskussion. Und ich freue mich, dass das der Thomas Merz leitet. Er ist Medienpädagog und Professor und Prorektor an der Pädagogischen Hochschule in Thurgau. Bitte.
Ja, grüezi miteinander. Zu schnell, zu viel, hat Sage noch vorher gesagt. Ich glaube, das ist etwas, wo ganz generell die Entwicklung in den letzten Jahren für viele von uns prägt. Und wir haben jetzt, obwohl wir sehr viel gehört haben und sehr dicht sehr viel gehört haben, immer noch einen winzigen Ausschnitt aus allem gehört, was im Moment an technologischen Entwicklungen passiert. Und uns über einen ganz kleinen Teil schon unterhalten können oder mitbekommen, was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Und wahrscheinlich braucht es in der Situation, in der wir stehen, wie beide Fähigkeiten. Wir kommen im Verlauf von der Podiumsdiskussion sicher noch darauf zurück, quasi wie immer wieder in einem höheren Tempo ganz viel, was in unserer Welt passiert, zu kennen. Rasch mitüberzukommen, was passiert. Aber im Nachgang, und da hat es auch generell erwähnt, im Nachgang auch über einzelne Themen vertieft nachdenken. Und da ist das, was wir jetzt eigentlich auch möchten. Auch aus dem Ausschnitt, den wir jetzt bereits gesagt haben, es ist ein Ausschnitt, nochmal ein Ausschnitt eher daraus herausnehmen, nämlich uns mit dieser Frage auseinandersetzen, wie sieht eigentlich eine Medienlandschaft 2025 aus? Oder möglicherweise aus. Und insbesondere auch da, nicht nur jetzt mit dem Fokus quasi gesamte Medienlandschaft, sondern der Fokus, den Sarah Genner jetzt ganz am Schluss auch noch genannt hat, was braucht es eigentlich für Medien, damit wir eine Demokratie leben können, damit wir mündig können an politischen Entscheidungen teilnehmen, damit wir können über unser eigenes Leben nachdenken und das, was mit uns selber passiert, damit wir können an Kultur teilnehmen, damit wir können an dieser Wirtschaft teilnehmen, die wir haben. Über diese Fragen im Kern möchten wir uns jetzt gerne noch unterhalten und ich darf jetzt die Podiumsgäste auch noch für bitten.
So viel größer als du. Das ist irgendwie gemein. Zum Betauschen.
Ja, herzlich willkommen. Auch jetzt neben den beiden bekannten Gästen da vorne auch Nathalie Wappler. Nathalie Wappler hat Geschichte studiert, Politik und Germanistik. Vielfältigste Erfahrungen im Medienbereich, Drüsat, ARD, WDR, ZDF in Deutschland, dann SRF in der Schweiz, dann wieder beim MDR Programmdirektorin und jetzt seit dem März dieses Jahr, ich vermute, da wird der meiste bekannt sein, Direktorin vom SRF. Ein makelloser Lebenslauf. Ist da auch jetzt die spannendste Stelle, wo du jetzt angekommen bist, von denen, die du bisher gehabt hast?
Schon die Positionen, wo ich bisher. Ich glaube, jede Position hat ihre ganz eigene Herausforderung und ihre ganz eigene Spannung. Ich glaube, das Tolle war, dass ich in den letzten 20 Jahren unglaublich an dieser sehr eindrücklichen, also von euch beiden, ein sehr eindrücklicher Vortrag war. Dürfen Teil sein davon. Also in den unterschiedlichsten Funktionen. Ob man eine Redaktorin ist beim Fernsehen, wo ich angefangen habe, oder wo überhaupt das Internet dann so gekommen ist, oder? Wo man dann plötzlich gemerkt hat, da kommt jetzt etwas und wie gehen wir mit dem um? Wirklich so in den Anfängen. Ich habe 1996 angefangen. Und wenn ich mir das heute überlege, in der Position als SRF-Direktorin, ein öffentliches Medienhaus zu organisieren in dieser digitalen Transformation, dann ist das unvorstellbar, weil man muss die Geschwindigkeit managen, man muss die Technologie managen, man muss die Ressourcen managen, man darf den Inhalt nicht aussen vorlassen, es geht um viel. Die Verantwortung ist gross. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ohne wie soll ich sagen, Traditionen nicht zu vergessen und gleich sie wirklich müssen auch zu transformieren, oder? Und ich finde, das ist ja die Herausforderung. Es reicht eben nicht, wenn man es einfach nur so lässt, wie es war. Sondern wir müssen verstehen, auch in der Kontextualisierung, müssen wir verstehen, was wir da auch machen in dieser Transformation. Und das ist, wenn man neben Information, Kultur, Unterhaltung, Sport, das auch noch muss mitbedenken, ist das wirklich auch für viele Kolleginnen und Kollegen einfach auch eine Herausforderung.
Ich würde gerade noch einen Moment bei dem bleiben. Wir müssen verstehen, was mit uns passiert. Und wir müssen verstehen, um was es eigentlich geht. Ist da etwas, wo du hast jetzt bezogen auf Mitarbeitende und auf ihre Produkte, ist da etwas, wo du für das Produkt selber siehst? Also im Sinne von Zuschauerinnen und Zuschauern, müssen quasi verstehen.
Ja, also ich hoffe, wir dürfen sie dabei begleiten, besser zu verstehen. Also ich glaube, das ist ja die Orientierungsfunktion ist auch etwas, wo wir wahrnehmen und ich auch immer froh bin, um eine Medienvielfalt auch in der Schweiz, oder, dass man sich könnt, gewährleisten. Und es gibt natürlich manchmal so eine Sogwirkung, wo man dann sagt, ui, die haben die Geschichte, machst auch noch die Geschichte und plötzlich spielt sich etwas auf. Und sich eben nochmal Gedanken darüber machen, was ist Relevanz? Mehrfach ist es gekommen, dass man nochmal einen Schritt zurück macht und sagt, wie sieht denn ein bisschen die größere Kontextualisierung aus? Was heisst auch Relevanz im digitalen Zeitalter? Heisst das jetzt einfach, ich muss nicht mehr schauen auf Klicks? Oder heisst es, ich muss vielleicht kombinieren zwischen Klicks und noch anderen Werten? Und das habe ich auch sehr schön gefunden. Es ist Meinungsbildungsprozess, es ist nicht einfach nur Medien oder so. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeit von den unterschiedlichen Faktoren miteinander in eine gute und eine richtige Beziehung zu setzen, ist extrem schwierig. Auch für, glaube ich, Medienkonsumenten und Konsumentinnen. Und da versuchen wir, und ich glaube, sind wir auch in unserem Bemühen dabei, Menschen auch in dem Prozess vom Verstehen zu begleiten.
Merci. Ich möchte nachher den da gerne noch anhängen, wieder mit der Frage, also selbst mir, wo sich wahrscheinlich alle jetzt sehr intensiv mit all diesen Prozessen befassen, können wir überhaupt verstehen? Sind wir fähig zu verstehen, was alles abgeht? Aber nachher dann. Eine
philosophische Frage.
Ja, ja. Ich möchte aber da auch noch herzlich begrüßen Pascal Hohlestein. Auch er mit Studium in Geschichte, Politikwissenschaft, also scheint zu guten Positionen im Medienbericht zu führen, die Kombination.
Das ist ein brotloses Studium, da kann man fast nichts anderes machen.
Wirtschaft und Sozialgeschichte aber auch mit sehr viel Erfahrungen im Medienbereich, auch in verschiedenen Medien seit 2016. Leiter Publizistik, heute Leiter Publizistik CH Media. Und ich habe vorher gesagt, ich möchte ihn als erstes fragen, wie stellt man sich da vor? Also, was gehört da eigentlich alles dazu, zu dem Job? Ich glaube, da ist gar nicht so einfach, wenn man nicht intern in dem Betrieb drin ist, da überhaupt feststellen, was da dazu gehört.
Nein, das ist tatsächlich etwas, was man immer muss erklären muss. Und CH Media gibt es ja erst seit dem 1. Oktober vom letzten Jahr. Also, folglich ist das den meisten Leuten nicht wahnsinnig vertraut, muss es auch nicht vertraut sein. Für St. Gallen ist, glaube ich, wichtig, dass es Tagblatt gibt, dass es FM1 gibt, dass es TVO gibt. Aber CH Media ist das grosse Dach über drüber. Was mache ich? Ich bin zuständig für alle Redaktionen von den Tageszeitungen und von den Newsportalen. Das sind für ganz CH Media sind das 25 Tageszeitungen, wo wir in insgesamt 12 Deutschschweizer Kantonen haben und betreiben. Regionalzeitungen sind das alles samt und sonders. Und wir haben dort etwa 500 Journalisten, die jeden Tag dafür sorgen, zum Teil auch in dem 24-Stunden-Betrieb, dem vielgescholtenen, dass wir regionale Informationen, aber auch internationale, nationale Informationen können zu den Leuten transportieren können. Das ist im Wesentlichen mein Job.
Danke vielmals. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen etwas darunter vorstellen. Jetzt haben wir gesagt, wir möchten eigentlich gerne wissen, wie sieht die Medienlandschaft 2025 aus. Wenn man auch Diskussionen im SRF kürzlich verfolgt hat, dann ist eigentlich Quintessenz gewesen, das kann man nicht sagen. Kann man das wirklich nicht sagen? Oder kann man quasi wie sagen, es gibt gewisse Dinge, die man beschreiben kann? CH Media 2025.
ist ein sehr schöner Zeithorizont. CH Media hat sich in einem jährigen Strategieprozess jetzt eigentlich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wo stehen wir eigentlich 2025? Entschuldigung. Man muss ein paar Annahmen für das treffen, wenn man so eine Strategie macht. Und bei all diesen Annahmen kann man grundsätzlich falsch liegen. Die Annahmen, die wir treffen, sind, glaube ich, mir realistisch, aber sie sind gleichzeitig extrem pessimistisch. Was unsere Branche betrifft, also was die Zeitungsbranche betrifft, wir werden mit viel, viel weniger Geld müssen auskommen. Wir werden einen anderen Journalismus müssen machen. Wir werden viel digitaler sein. Es wird viel weniger Papier produziert werden. Und wirklich das Interessanteste an diesem Prozess ist, dass wir vor allem eins wissen, wir müssen jetzt lernen, was unsere Leser wirklich wollen. Weil wir wissen das nicht. Journalisten bilden sich immer ein, sie wissen, was die Leute zu wissen haben und was wichtig ist für die Leute. Aber wir wissen im Kern eigentlich nicht wirklich, was die Leute bewegt und für was die Leute bereit sind zu zahlen. Und im Gegensatz zu SRF und zur SRG leben wir vom Zahlen. Also unsere Kunden müssen uns direkt Feedback geben und sagen, ja, für diesen Artikel bin ich bereit zu zahlen. Das haben wir bis jetzt nicht gehabt und das müssen wir lernen. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess und da müssen wir sehr offen sein.
Ich würde auch gerne gerade auch einhinken, Sarah Genner. Er sagt, wir wissen nicht, was unsere Leser wollen. Wirklich weiss das die Medienwissenschaft?
Das könntest du genauso beantworten wie ich. Und ich glaube, du weißt,
dass Frage.
du weißt wie ich, dass das eine extrem schwierige Frage ist, zu beantworten. Weil es ist natürlich auch immer ein Wechselspiel. Also ich finde, was ich so von den Verlagen oder so am hören ist, oder quasi am sehen, ja, was die Leute wollen. Aber es ist auch, es werden Sachen angeboten und das wird einfach mal genutzt, auch was halt angeboten wird. Also es ist genauso wie bei dem sonst in der ganzen Wirtschaft eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, das kann man gar nicht ganz voneinander trennen. Also man muss wie auch wissen, was gute, eben, man muss eine Art ein Gespür entwickeln und das hat, glaube ich, sehr viel eben mit Bildung auch zu tun, dafür, was gute Medieninhalte sind, die seriös recherchiert sind, wo die Quellen wirklich nochmal überprüft worden sind, wo ausgewogen nach der einen, nach verschiedenen Seiten gefragt worden ist und das irgendwie auch hinterfragen, was da könnten für Absichten dahinter sein, dass jemand eine Art das ausgewählt hat als Thema und die Nachrichtenwert, warum überhaupt journalistisch gewisse Themen mehr aufgegriffen werden als andere. Es ist ja nicht so, dass in den Medien einfach ein quasi 1:1 Abbild ist von der Realität, sondern da gibt es so Nachrichtenwert wie Neuigkeit oder Prominenz oder etwas, was näher geografisch passiert als weiter weg, wird eher aufgegriffen. Also es sind so wie Verzerrungen von einer gewissen Realität. Also ich glaube, wenn man da wie eine gewisse Bildung auch mitbekommen hat in dieser Hinsicht, dann kann man auch besser abschätzen, ist das ein guter Inhalt. Und wenn man einfach nur mit Bachelor aufwächst, ich habe gerade gehört, CH Media hat 3+ gekauft, dann ist das zwar unterhaltsam, aber es ist natürlich nicht unbedingt sehr förderlich für eine demokratische Partizipation.
Darf ich schnell widersprechen? Ich bin leider weder für Bachelorette noch für den Bachelor zuständig. Ich habe es auch selbstverständlich vorher ein bisschen überspitzt. Oder was im Kern, wenn ich zurückgehe, also vielleicht ein bisschen zurückschauen, wenn man vor 30, 40 Jahren eine Tageszeitung abonniert hat, dann muss man sich heute vorstellen, warum haben die Leute das hier eigentlich gemacht. Wir Journalisten bilden uns ein, sie haben es vor allem gemacht wegen unseren Artikeln, die wir dort reingeschrieben haben. Aber das ist eben nur ein Teil der Worte. Die Leute haben die Tageszeitung abonniert, weil sie nur dort ein Jobangebot bekommen haben, nur dort eine Wohnung haben können finden, nur dort erfahren haben, wer gestorben ist, nur dort erfahren haben, wo die Wurst günstiger ist. All das, was letztlich im Rat sind, das Wetter, auch das, genau. Das Wetter haben sie bei SRF noch bekommen, aber ganz lokale Nachrichten haben sie eigentlich nur dort bekommen. Oder? Und das ist heute entkoppelt, das ist auseinandergenommen und wir sind jetzt das erste Mal mit der Situation konfrontiert, dass wir nur unseren Inhalt verkaufen müssen. Oder? Nur unseren Inhalt. Der Leser entscheidet lediglich aufgrund von unserem Inhalt, den wir journalistisch publizieren. Das haben wir noch nie gemacht. Der Tagesanzeiger ist gegründet worden, beispielsweise der grosse Tagesanzeiger gegründet worden als Inserate-Transportvehikel. Keinerlei politische Absicht, nichts journalistisch. Es ist darum gegangen, gewinnmaximiert Inserat zu publizieren. Die führende finnische Tageszeitung Helsinki Sanomat, spricht man es glaube ich aus, hat auf der Frontseite Inserat gehabt. Warum? Weil das Inserat die wichtigste Information in der Zeitung drin war. Letztlich hat man das mit dem auch ausgesagt. Die Situation ist verloren, darum sind wir in einer völlig neuen Situation. Das hat direkt mit der Digitalisierung zu tun.
Ich komme noch einmal auf das zurück, wahrscheinlich noch in Bezug auf SRF, vielleicht aber noch zwischendrin, Patrick Harnecke. Also ich mir schon bewusst, dass man nicht kann sagen kann, ihr wisst ja nichts, oder? Ihr wisst natürlich viel und trotzdem, glaube ich, ist die Frage wichtig, was denn genau? Und da ist aber natürlich ein riesen Vorteil von Online-Portalen, wo natürlich in einer ganz anderen Masse eben mit all dem Tracking wissen, was wir eigentlich suchen, oder?
Jetzt, ich würde zunächst mal gerne noch mal kurz eine Lanze für die Geschichte brechen. Ich glaube, dass das Geschichte oder Menschen, die sich mit Geschichte beschäftigt haben, die das studiert haben, die das die durch ein Studium gegangen sind, dass die genau die richtigen Menschen sind für diese Zeit. Geschichte ist ja nicht unbedingt das Studium der Vergangenheit, des Alten, sondern das ist das Studium der Veränderungsprozesse. Und wir befinden uns in einem gigantischen Veränderungsprozess. Macht wird umverteilt, Maschinen werden angezündet. Es gibt Unternehmen, die ganze Märkte aufräumen. Es wird entbündelt. Das heißt also, jemand nimmt euch das gesamte Kleinanzeigengeschäft weg. Jemand nimmt euch das Wetter weg, weil es ein digitaler Dienst wird und so weiter. Und ich glaube, niemand ist so geeignet wie ihr als geschichtskundige Menschen diese Machtumverteilung, diese Veränderungsprozesse zu begleiten. Also einfach das so als kurze Lanze für die Geschichte. Ich finde das eigentlich sehr, sehr, sehr passend und sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich würde versuchen, es quasi nochmal ins Positive zu deuten. Das ist mir ja vorhin nicht ganz so gut gelungen und das bedauere ich sehr. Ich glaube, dass wir in einer sensationellen Zeit leben, wo wir natürlich sehr viel mehr in Kontakt treten können mit unseren Nutzern, mit unserem Publikum, mit den Leuten, für die wir das eigentlich machen, also für die wir auch Service Publik machen. Niemals konnten wir so nah anschauen, was jemanden interessiert, auf ganz, ganz vielen Ebenen und wir konnten auch noch nie so einfach fragen, was sie interessiert. Wir konnten nicht in Kontakt treten. Es gibt heute eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen Medienformaten auf sehr unterschiedlichen Plattformen, die sehr, sehr aktiv Nutzer einbeziehen, die das Publikum einbeziehen, die logischerweise auch Daten einbeziehen, aber die ganz simpel einfach mal fragen, hey, was interessiert euch? Wie kann ich hier weitermachen? Habt ihr Informationen? Welche Themen interessieren euch? Und ich glaube, dass die Herausforderung für uns darin besteht, dass wir uns auf dieses Spiel einlassen. Wir haben bisher industriell effizienten Broadcast gemacht oder Zeitungen produziert. Das ist sehr billig. Ich kann für relativ kleines Geld, kann ich eben Wetter und Sport und auch Informationen, kann ich an Menschen vermitteln, mit Radio, mit TV, mit Zeitungen. Und das ist jetzt gebrochen. Jetzt wird es anstrengend. Jetzt wird es mühselig, aber auch unglaublich interessant. Und ich freue mich sehr, dass wir in diese Phase eintreten, einfach weil wir sehr viel näher am Publikum sein können.
Aber es ist durchaus ja ein Vorteil, wo jetzt eben so auch Social Media Konzerne haben, dass sie natürlich sehr genau eben mit allen Daten über uns noch viel mehr wissen, was uns interessiert. Oder? Das ist schon etwas, wo man quasi muss sagen, da muss man jetzt als grosses Sender neu auch aufbauen, oder?
Also ich glaube, was alle gemerkt haben, ist einfach, dass die Digitalisierung bringt einen so grossen Umbruch mit sich, wo ganz viele Lebensbereiche erfasst. Es erfasst Geschäftsmodelle wie Zeitungen, wo vorher natürlich immer koppelt war, Anzeige an Inhalt oder Inhalt quasi an Anzeige, so rum ist, und das ist völlig richtig. Dann natürlich auch, dass wir durch immer bessere Daten natürlich immer auch gezielter wissen, spreche ich eigentlich mit meinen Inhalten eine Erwartung oder ein Bedürfnis an oder nicht. Dann hat natürlich gleichzeitig auch mit dem Internet unglaubliche Demokratisierung vom Wissen auch stattgefunden. Oder? Eben jeder kann das nachlesen oder sich das zusammensuchen oder was auch immer. Und ich glaube, das macht es ja auch so schwierig. Und ich finde, es gibt in der Medienwissenschaft, es gibt ja die Least Objectionable Programming, oder? Es ist eben so, dass man davon auskommen muss, übrigens auch mir für Radio und Fernsehen, man hat früher halt nicht so viel Auswahl gehabt. Das heisst, man hat das gewählt, wo man am wenigsten schlimm gefunden hat. Nicht das, was man am besten gefunden hat. Und es gibt in der Forschung, also korrigierst du mich, sehr viele Studien darüber, dass man einfach halt das, was einen am wenigsten gestört hat, genutzt hat. Das ist jetzt nicht eine super schöne Aussicht so für all das, was man macht. Aber es gibt uns, durch das, dass wir das wissen, die Chance zu sagen, heute haben die Menschen so viel Auswahl, sie wählen heute das aus, was sie wollen und nicht mehr das, was sie am wenigsten schlimm finden. Gerade wir in der Ostschweiz oder wir zumindest in Kreuzlingen haben gewusst, auf ORF 2 kommt einfach am Morgen um 10:30 der Spielfilm vom Abend bei ORF. Oder? Und wenn man krank war, dann hätte man den schauen können. Wenn man nicht hätte müssen, früh ins Bett gehen. Ich bin so aufgewachsen. Und ich glaube, wenn man über Medien und Mediennutzung nachdenkt, muss man auch so ehrlich sein, genau auch darüber nachdenken. Und das ist auch das, was weh tut. Es tut weh, den Zeitungen, dass man sagt, ja, wer zahlt denn für den Inhalt, für das, wo wir stehen, für die journalistischen Sachen? Wir sind damit konfrontiert, dass Leute sagen, ja, was soll ich bei euch den Film schauen? Ich habe ein Abo bei Netflix, ich gehe doch gerade zu denen. Oder? Wir sind wirklich damit konfrontiert, dass wir zum ersten Mal einfach die Leute richtig gewinnen. Wir müssen sie gewinnen, wir müssen sie ansprechen in dem, was sie wissen wollen, was sie brauchen, was brauchen sie an Informationen, um sich gut zu orientieren. Wie soll denn die Ansprache sein? Mache ich das, ich sage es jetzt mal auch, wie früher noch, wo man sagt, wir sind Welterklärer, oder versuche ich zu sagen, ich helfe dir dabei, die Welt ist komplex geworden, aber ich helfe dir, sie zu verstehen, aber ich habe auch nicht eine schlussendliche Antwort darauf. Sondern auch in dieser Bescheidenheit Menschen zu begleiten, auch in den Medien zu begleiten. Und das ist, glaube ich, ein so unglaublicher Umbruch, auch im journalistischen Denken. Weil, ich gebe euch völlig recht, oder? Dass man manchmal so das Gefühl hat, ja, aber wir wissen doch, was wir machen.
Darf ich es noch ergänzen? Da hat es natürlich eine ganz grosse Gefahr drin. Oder? Wenn ich weiss, oder mein Kunde glaubt zu wissen, mein Leser glaubt zu wissen, was er lesen will, dann hat er nicht gern Widerspruch, häufig. Oder? Und er lässt sich gern bestätigen, er lässt sich auch nicht gern in seinem Denkritual mit irgendetwas völlig Queren belästigen. Und als Journalist habe ich irgendwo spüre ich halt eben doch, dass ich mein Leser auch mal zwischen ihnen ärgern muss, oder? Der muss sich aufregen. Weil, ja, das, nur das erzeugt eigentlich auch irgendwann eine emotionale Bindung zu einem Medium, glaube ich. Irgendwann muss man einfach auf die Nerven gehen und ich muss mir etwas um die Ohren hauen, wo mir jetzt gar nicht in den Kram passt, oder? Zwischen ihnen. Das muss nicht immer sein. Ich muss ihn mit Themen belästigen, wo er sagt, das interessiert mich gar nicht. Es gibt so Versuche, dass man sagt, ich tue digital Webpages so ausgestalten, dass Menschen sich nur noch die Meldungen zu dem Themenbereich überkommen, wo sie interessieren. Und manchmal muss ich den Leuten aber sagen, das ist mir scheissegleich, was du bis jetzt geschaut hast, das musst du jetzt wissen. Ob es jetzt dir passt oder nicht, ob es jetzt deinen Tag versaut, ob es jetzt eine schlechte Nachricht ist oder nicht, du musst das jetzt wissen. Oder? Und entscheidend ist, dass man diese Balance dann anbringt, weil ich bin felsenfest überzeugt, dass Medienprodukte halten sich längerfristig nur dann, wenn es nicht Geschmäckler ist, einfach ein Publikum nachhöselt, möglichst noch individualisiert, jedem sein Sösseli kocht, der ihn gar nicht aufregt, sondern zwischen denen muss man wirklich mal auftreten und sagen, so Jungs, das ist Journalismus, das müsst ihr jetzt haben.
Ich glaube, da ist durch einen Zwischenapplaus wert, glaube ich, weil mein Eindruck ist natürlich, und auch gestützt durch verschiedene Studien, dass es in den letzten Jahren im öffentlichen Journalismus einen rechten Trend Richtung Boulevardjournalismus geht, im Sinn von, wir geben den Leuten einfach mal da, was sie wollen. Und eben weg von einem Anspruch von Journalismus, der sagt, eben, und wir haben auch Themen, ob euch das interessiert oder nicht, die sind wichtig. Nur, wie bringt man, also das ist ja nur die eine Frage, wie bringt man die Leute dazu, so etwas zu lesen? Aber natürlich, in deinem Job muss man auch können sagen, man muss die Leute auch dazu bringen, das zu kaufen. Wie macht man das?
Da möchte ich etwas dazu sagen, was Lesen und Kaufen sind unterschiedliche Sachen. Es gibt Katzenvideos, das Klassische sind Katzenvideos. Katzenvideos werden wahnsinnig gerne angeschaut. Jeder von uns schaut gerne Katzenvideos an. Ich stehe dazu, auch ich habe schon gerne Katzenvideos angeschaut. Okay, also Katzenvideos werden auf jeder Webpage von diesem Planeten unglaublich gut geklickt. Vielleicht auf koreanischen Webpages, weil man es dort noch gerne isst. Aber vor allem darum, wenn man Katzen einfach herzig findet. Katzenvideos bringen nie Abonnements. Kein Mensch zahlt für Katzenabos. Nie. Und dann gibt es Themen, die werden relativ wenig geklickt. Und das kann man dann auch verfolgen. Da haben wir mittlerweile auch Daten dazu. Wir werden in Zukunft noch bessere Daten haben, wo wir sehen, die machen nicht, wie wir sagen, viel Traffic, also viele Leute, die das anschauen, aber sie machen vergleichsweise viel Abo. Das heisst, es gibt Leute, die sagen, das ist eine Information, die ist mir so wichtig, dass ich der einzige Entscheid, den ich messen kann, ist ja, dass der Mensch entweder seine Aufmerksamkeit etwas gibt oder er gibt Geld. Und Geld ist gewissermaßen wie eine potenzierte Aufmerksamkeit. Und wenn er mir Geld gibt für eine Information, dann sagt er, das ist mir extrem wichtig. Und dann weiss ich etwas, nämlich, okay, für das sind die Leute zahlen und ich muss mein Augenmerk auf diese Sachen richten. Und das sind häufig genau die Sachen, die eben nicht dann hundertprozentig in dem Mainstream, wo der meiste Traffic drin sind.
Ja, ich will das unterstützen, weil wenn es einfach ums Clickbaiting ging, dann sind wir lost. Weil ich glaube, das, was eben 162 Millionen Mal angeklickt wird, dass der Inhalt, den wir auf keinen Fall gemacht haben. Und ich glaube, um was es geht, ist wirklich, und deshalb gibt es wie verschiedene auch Messmethoden, es geht nicht nur darum, was geklickt wird, sondern auch eben zum Beispiel, wie kann man Relevanz messen, wie kann man zum Beispiel auch durch Befragungen, also das A-B-Testing zum Beispiel, das sind ja so Methoden auch, aber wo man auch zum Beispiel wirklich dann eben über qualitative Befragung dann herausfinden kann, würden Sie es vermissen, wenn es das nicht mehr gäbe. Das ist so im Sinn von, würden Sie dafür zahlen oder nicht. Das ist etwas, was für uns in Zukunft extrem wichtiger Wert sein wird, weil allein das Klick, also habe ich Klicks erzeugt oder nicht, lange nicht. Und gleich ist es aber ein Teil davon. Weil wenn es gar nicht geklickt wird und es an niemand vermisst, dann ist es auch nicht gut. Und ich finde, das ist etwas, wo wir auch Forschung brauchen, wo wir auch Diskussionen brauchen, in dem herauszufinden, was ist denn das richtige Verhältnis von diesen Sachen. Oder? Also um wirklich können zu sagen, ist das jetzt ein wertvoller, ein guter Inhalt zur Meinungsbildung, zur Demokratie oder vielleicht einfach auch, weil es ein guter Text ist.
Danke vielmals. Wir sind vorher zu den nächsten Themen schon geschritten. An dem Thema vorbei noch mit der Frage, kann man denn sagen, wie SRF 2025 aussieht? Oder wenigstens gewisse Elemente, wo wir 2025 werden, als Kernprodukt von SRF kennen?
Ja, also ganz ehrlich, es wird 2025 auch eine Tagesschau geben. Nein, also es wird 2025 wird es auch noch Radio und es wird auch noch Fernsehen geben. Nur die Nutzung verschiebt sich und es wird auch die starken Marken geben, die man kennt. Es gibt Marken, die natürlich auch oder grosse Sendungen, das Echo der Zeit, wenn man sich das anlässt, vor 15 Jahren tönt es auch heute anders, wie es vor 15 Jahren tönt hat. Das sind einfach Sachen und Programme, wo sehr wertgeschätzt sind und wo einfach auch mit der Zeit werden weiterentwickelt. Also es wird beides noch ziemlich sicher und viele andere Sachen noch 2025 geben. Und wir dürfen nicht vergessen, heute, und wir sind jetzt doch schon knapp an 2020 dran, gibt es einfach immer noch bis zu 1 Million Leute, die einfach am jeden Abend um 7:30 die Tagesschau schauen. Es gibt auch zunehmend die sie zeitversetzt schauen, aber es gibt einfach immer noch die, die einfach um 7:30 das schauen. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist Gleichzeitigkeit. Also das auch die Zuverlässigkeit zu geben und auch die Zuverlässigkeit an Orientierung zu geben und gleichzeitig auf die neuen Bedürfnisse einzugehen. Und dort natürlich 2025, ich bin ganz sicher, wird sehr, sehr viel mehr zeitversetzt genutzt werden. Aber gute Inhalte, Audio, Video wird es nach wie vor geben.
Ich würde gerne auch noch zu dir übergehen, Sarah. Du hast auch, hat's mich sehr zuversichtlich gesagt, sie wird weiterhin auch der Wunsch auch da sein nach so Produkt. Auch die traditionellen Medien haben ihren Platz. Woher nimmst du die Zuversicht? Wenn ich mit Studierenden heute darüber rede, über ein Echo der Zeit, dann stelle ich zunehmend fest, es ist nicht einmal mehr Zeit versetzt, sondern sie kennen es schlicht gar nicht. Oder auch andere Sendungen, wo ich selber jetzt würde sagen, sind Flaggschiff, oder? Passiert da quasi automatisch? Oder was braucht es, damit es eben weiterhin so Flaggschiff wird geben? Was wäre deine Sichtweise?
ich stelle immer wieder fest, dass man manchmal ein bisschen zu blauäugig eigentlich in die Vergangenheit schaut. Im Sinn von, dass man das Gefühl hat, es hätte früher unglaublich viele Junge gegeben, die jeden Abend Echo der Zeit gehört haben. Und das ist, man muss, glaube ich, einfach dort auch ehrlich sein, dass das schon immer eigentlich eine recht kleine Gruppe war, die sich für wirklich die demokratierelevante News interessiert hat. Und was aber immer auch schwierig ist, quasi, wenn man quasi von der Digitalisierung und was vorher war, redet, dass man eigentlich das nicht sehr schlecht kann messen kann. Man hat keine vergleichbare Zahlen, wie es früher wirklich war und heute. Aber ich glaube, mich macht relativ zuversichtlich, dass eigentlich immer noch ähnlich viele Leute an Abstimmungen, an Wahlen teilnehmen, dass die Jugend irgendwie auch nicht völlig apolitisch geworden ist und dass es da einfach auch immer wieder Schwankungen gibt und dass Leute, die sich für Demokratie interessieren und an der Gestaltung von unserer Gesellschaft, dass die sich automatisch für gute Inhalte werden interessieren und die dort auch holen, wo sie finden. Und das, egal, ob jetzt das öffentlich-rechtliche Inhalte sind oder auch private, die das gut machen. Und insofern sehe ich dort nicht so eine, habe ich nicht so Angst, dass das komplett verschwindet. Und ich glaube, manchmal, gerade wenn man sich viel mit Medien befasst, dann hat man vielleicht auch Gefahr, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, es dreht sich alles um das Thema. Und ich glaube, es war schon immer normal, dass man vielleicht in diesem studentischen Alter noch ganz viele andere Sachen muss bewältigen muss, als halt die vorbildlichen Sendungen brav zu hören und zu schauen.
Aber eben, da ist natürlich schon das, was sich geändert hat. Also natürlich hat man früher noch nicht, auch nicht in dem Ausmaß wahrscheinlich wollen, unbedingt die Tagesschau gesehen und viele andere Dokumentationen oder so auch nicht. Aber man ist nicht drum herumgekommen. Wenn man nur einen Sender hatte, gibt es einfach nichts anderes gegeben. Und bereits mit Privatradio und Fernsehen hat man ja klar können feststellen, die grossen Zuschauerströme gehen nicht mit den Informationssendungen durch das Programm, sondern eigentlich mit den Unterhaltungssendungen. Und da würde mich schon noch interessieren, woher holt ihr Zuversicht, dass jetzt, wenn die Auswahl noch viel, viel grösser wird, quasi wie automatisch die Nachfrage trotzdem da ist, nach vertiefter Information?
Als ich 20 war, hatte ich um 7:30 auch Gescheiteres zu tun, als Fernsehen zu schauen. Ehrlich gesagt, es gibt auch andere Arten von sozialer Interaktion, die man als Jugendlicher kann pflegen kann, vielleicht auch als älterer Mensch, der jetzt nicht unbedingt vor der sprichwörtlichen Glotze stattfindet. Aber ich bin, ehrlich gesagt, ich bin tatsächlich bei der Sarah Genner. Oder? Seit dem Seneca am Älteren erzählt man, also seit irgendwie 2.500 Jahren, erzählt man eigentlich immer, dass die nachfolgende Generation zerfällt, sich kulturell nicht mehr interessiert, sich politisch nicht mehr interessiert und es wird alles immer schlechter. Immer schlechter. Ich stelle fest, es ist wahrscheinlich etwa gleich, wie es vor 2.500 Jahren war. Es gibt eine gewisse Menge von Menschen, die sich politisch interessieren. Die werden sich immer für politische Informationen interessieren. Die werden die holen. Die werden auch eine Zahlungsbereitschaft für das haben. Das ist schon immer so gewesen. Es wird kulturell Interessierte geben. Es wird Leute, die fürs Theaterbillett zahlen, genau wie sie für einen Feuilletonteil von einer Zeitung werden zahlen. Da bin ich nicht im Kern nicht so wahnsinnig pessimistisch, dass es da eine Nachfrage gibt. Wenn es die Nachfrage gar nicht gäbe, dann könnte man eigentlich da ganz aufhören. Und dass es eine Nachfrage nach Unterhaltung gibt, auch, glaube ich, das ist auch eine Konstante, nach reiner Unterhaltung, auch eine Konstante von der Menschheit, die es immer schon gegeben hat. Und wir hoffen, dass wir mit unseren privaten Fernsehsendern, die keine Information machen, von dem nebst unserer Informationsleistung, die wir nebendran haben, auch können profitieren
können. Würdest du die Zuversicht in diesem Mass auch teilen?
Ja, also ich bin nicht pessimistisch. Wir haben vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten haben wir ein Hallo SRF mit jungen, also mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt gehabt. Und wir haben wirklich ganz unterschiedliche Gespräche geführt. Und was mich sehr zuversichtlich gestimmt hat, sie haben gesagt, irgendwie werdet jetzt bloß nicht lustig. weil wenn die Tagesschau, wenn ihr jetzt probiert, irgendwie fancy zu werden, denn das wäre irgendwie nicht gut, sondern sie, und das finde ich, ist, sie wissen sehr genau, wenn sie was holen. Wir tun immer so, als müssten wir dann sagen, ja, aber was müssen wir jetzt und sehen wir uns noch, sondern sie wissen, also vieles wissen sie auch, aber es gibt auch die uns gar nicht mehr kennen, ja, Aber wir wissen auch, dass viele Dokumentationen auf YouTube abgerufen werden, auf anderen Plattformen abgerufen werden und das Bewusstsein einfach zu wenig da ist, dass das Inhalte von uns sind zum Beispiel. Wenn man es dann nochmal sagt, das ist ähnlich wie mit dem Radio hören auch, wenn man dann nochmal so also gestützt nochmal sagt, ja, aber was ist jetzt mit dem SRF 3 oder was ist mit dem Radio? Ah ja, stimmt, ja gut, das läuft ja immer bei mir. Oder? Also es geht so wie, von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, weil und auch in der Unterhaltung, es ist, hängt dann zum Teil einfach auch ein bisschen ab von den Sendungen, die man macht, wo dann eben auch mehr Jüngere mit dabei sind. Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Also wer sich eine Helene Fischer-Show anschaut, sieht, wie viele junge Leute dort sind. Jetzt nur mal so. Oder? Also Unterhaltung ist auch immer noch etwas, das sehr stark zieht. Und ich glaube, also von daher mache ich mir jetzt nicht, ich glaube, wir müssen kein dystopisches Verhältnis dazu entwickeln. Und ich habe das super interessant gefunden mit dem Spiegeltitel, oder? Also immer quasi, die Roboter nehmen uns die Arbeit weg. Es ist eben auch ein bisschen so. Also ich höre es, so, seit ich im Beruf bin, höre ich das. Und es klingt, also, oder andersrum gesagt, ich weiß nicht, wer von Ihnen ist Radio SRF 2 Hörer oder Hörerin? Ja? Gut. wo ich noch Abteilungsleiterin Kultur gsi bin, hätte ich müssen, von den Zahlen her, hätte ich eigentlich zwei schon lange müssen tot sein. Aber schon lange. Also spätestens, als ich das übernommen habe, hätte man es einstellen müssen und sagen, also, es lohnt sich nicht zu investieren, weil dort hinten ist sowieso nicht mehr und dann sind sie alle noch gestorben, weil das Durchschnittsalter relativ hoch ist. Jetzt kann ich sie trösten. Zahlen sehen etwa immer noch genau gleich aus. Und das ist auch etwas, wo mich jetzt, also ich weiß, es gibt To-Dos und alles, aber es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft, zu sagen, ich hole mir die Inhalte, wenn sie für mich wichtig sind. Und dass man kann auch in das Programm hineinwachsen. Und von daher mache ich mir tatsächlich an dieser Stelle nicht so viel Sorgen. Wir müssen es aber gut organisieren.
Ich glaube, ja. Ich will nur noch schnell etwas ergänzen. Es gibt, da ist bei SRF im Club, ist da lebhaft über den Begriff der News Deprivierten, sagt man ja denen, neuerdings diskutiert worden, nämlich ein Teil von der Bevölkerung, die offenbar überhaupt nicht mehr mit Nachrichten in Kontakt soll kommen oder die meidet. Man hat bei dieser Diskussion festgestellt, es gibt offenbar methodisch unglaubliche Differenzen, was das überhaupt soll sein. Ich behaupte, es gibt es schlicht und ergreifend nicht, sondern die Leute können Nachrichten selbstverständlich mit über, sie können auch Journalismus mit über, sie wissen nur nicht, dass es Journalismus ist, weil sie sehen es irgendwo in ihrer sozialen Blase drin und konsumieren das. Ich habe das übrigens beobachtet mit meinem Sohn. Bei meinem Sohn. Und darum sage ich, wir haben auch nicht ein Problem, dass wir zu wenig Journalismus hätten oder dass wir zu wenig demokratierelevante Inhalte hätten in der Produktion. Wir auch nicht im Konsum, sondern wir haben das Problem, dass wir es nicht können, wenn man neudeutsch sagt, monetarisieren. Wir können schlicht kein Geld dafür über uns, Geld, wo gemacht wird, damit wird von den grossen amerikanischen Technologiekonzernen gemacht und nicht mehr von uns. Das ist das Problem. Aber nicht, dass es nicht einen vielfältigen und demokratierelevanten Journalismus gäbe, der auch konsumiert wird, effektiv.
Ich glaube, ich möchte gerne noch auf diese Frage noch eingehen nachher. Ich merke, du möchtest etwas sagen dazu. Ich möchte einfach schnell ankündigen, dass ich auf diese Frage sicher noch eingehen möchte, dass ich nachher aber auch noch möchte öffnen, wenn auch von Ihnen her Fragen da sind, die Sie jetzt möchten, ins Podium stellen. Und was ich sicher jetzt auch gemerkt habe in den Antworten, ich glaube, mehr Knitter, seine Stimmungskurve ist kontinuierlich am Steigen bei so viel Optimismus. Aber du möchtest noch gerne zu dieser Frage äußern.
Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen. Ich kann aus Zeitgründen nicht mehr können auf das Thema von diesen News-Deprivierten eingehen. Ich dachte, das wäre eigentlich wirklich ein interessantes Thema gewesen, weil das wird jetzt eigentlich gerade auch aus gewissen Kreisen von der Medienwissenschaft auch aus meiner Sicht ein bisschen alarmistisch da quasi darüber geredet, wie die Jungen nicht mehr an die News ankommen und so weiter. Aber auch dort, glaube ich, der seriöse Vergleich, ob jüngere Leute von dieser Gruppe, die jetzt als die News-Deprivierten bezeichnet werden, Vergleichsgruppe, sagen wir, vor 20, 30, 40 Jahren, ob die so viel besser informiert gewesen wären oder auch interessierter an diesen News, das wage ich sehr zu bezweifeln. Und ich glaube eben, wie du das schon gesagt hast, mit dem Innenwachsen eigentlich in ein Programm. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was passieren kann. Man geht auch manchmal fälschlicherweise davon aus, dass das, was heute die Jungen nutzen, also wenn sie nur Bachelor Bachelor schauen und Watson lesen, dass sie nachher später nie bereit wären, irgendwie dann für Medien zu zahlen. Das ist, glaube ich, auch noch nicht etwas, was man wirklich kann so fix nachweisen kann. Ja.
Die Frage ist einfach, passiert das quasi automatisch? Und da würde ich eben schon vermuten, nein, automatisch passiert das nicht. Ich würde schon vermuten, da braucht eben auch entsprechende Massnahmen von verschiedenen Player. Ich möchte aber gerne noch schnell auf die Frage kommen, eben, ja, auf der einen Seite haben wir jetzt gesehen, mit einer gewissen Zuversicht, was allenfalls weiter gern würde produziert werden. Aber am Schluss, du hast es jetzt auch gerade angesprochen, es muss auch finanziert werden. Und wo stehen wir in Bezug auf Finanzierung? Also SRF hat im Moment politische Plafonierung von den Einnahmen, hat zusätzlich notwendige Investitionen. Auf Ebene von privaten Medienhäusern ist es natürlich nochmal ziemlich viel drastischer. Wie würdest du diese Situation in Bezug auf Finanzierung beurteilen?
Also, eben Plafonierung, das ist etwas, von so etwas träume ich. Wir verlieren im Inseratemarkt, was jetzt nicht mehr die Hälfte ist von unserem Einkommen, aber früher noch mehr als die Hälfte war, verlieren wir weit über 10% jedes Jahr. Wir verlieren auch im Abomarkt mittlerweile, obwohl wir regelmäßig Preise müssen erhöhen. Trotzdem verlieren wir. Wir haben ein demografisches Problem. Wir haben relativ viele alte Leser. Auch mit vielen Marketingmaßnahmen können wir die leider nicht am Sterben hindern. Es funktioniert nicht. Die machen das. Ich finde das frech, aber sie machen es trotzdem. Das ist eines unserer Hauptprobleme. Also wir haben wirklich ein dramatisches Finanzierungsproblem, würde ich sagen, in dem, was man Presse und dann nachher früher noch Presse genannt hat und heute eben auch Presse in eure Online-Medien drin sind. Und ich würde sagen, der Patient ist nicht tot, er kann überleben. Er wird nach einer Notoperation ein anderer sein, der Patient. Aber wenn ich die politische Debatte verfolge, finde ich, wir haben jetzt nicht mehr Zeit lang über mögliche Therapieansätze, wo man dann in Studien zuerst austestet und Expertenkommissionen einsetzt und Eierköpfe miteinander das hin und her erwägen, zu diskutieren, sondern es muss schnell gehen. Wir brauchen schnell eine Überbrückungshilfe, dass wir den digitalen Wandel können schaffen und einen neuen, einigermaßen festen Grund finden, dass wir die Art von Grundversorgung, die wir in den Regionen machen und die sonst niemand macht, zumindest jetzt noch niemand macht, dass wir die können aufrechterhalten können, sonst haben wir ein echtes Problem. Und das ist auch Teil von unserer Strategie.
Also das heisst klar, öffentliche Finanzierung von privaten Medienhäusern im Moment?
Nicht in deren Absolutheit. Also der Bachelor, man muss nicht privat finanzieren, der macht das ganz selber. Was uns vorschwebt, ist, dass man und das ist auch die Position vom Verband Schweizer Medien, dass man in einer Übergangsfrist in der indirekten Presseförderung, es gibt ein paar andere noch Massnahmen, die man machen kann, Zustellung von Zeitungen beispielsweise, verbilligen, damit wir den Übergang ins Digitale schaffen. Wir haben einen wahnsinnigen Rucksack, den wir mit uns tragen. Wir haben ein Produktionssystem, das fängt mit Töffli-Sackgoschen an, wo Zeitungen vertreibt werden, riesige Druckereien, die rumstehen, wo einfach Fixkosten rum sind. Wir haben einen ganzen Apparat, der auf Printproduktion ausgerichtet ist. Das ist ein gigantischer Apparat und der kostet auch weiter, denn wenn ich nur noch eine Zeitung drucke, wird der weiter kosten. Und darum müssen wir der Auffassung, würde es uns helfen, wenn wir eine gewisse Abfederung dort überkäme, ohne dass uns jemand reinredet, was das inhaltlich bedeutet. Weil das ist das Letzte, was ich wollen. Ich muss sagen, als Journalist gehe ich lieber runter, als dass mir der Staat reinredet.
Wie siehst du da, Nathalie Wappler? Ich kann da den Pascal Hollestein auf Unterstützung von SRF zählen bei so etwas? Oder geht es quasi um einen Verdrängungskampf? Was jetzt an private Medienhäuser geht, kommt allenfalls nicht mehr bei SRF. Ist da etwas, wo ihr Seite an Seite würdet kämpfen? Oder geht es da um ein entweder ihr oder mir?
Nein, also ich glaube, die Schweiz ist zu klein, um nicht in Kooperationen zu sein. Und das sind wir ja auch jetzt schon in vielen Bereichen. Also zum einen kann ich einfach jetzt nur noch sagen, also ihr seid nicht die Einzigen, die in den Regionen sind. Also wir sind ja mit unseren Regis auch in den Regionen und machen dort
einen
guten Job. Nein, ich glaube, etwas, und das ist ja das, was wir machen, oder? Wir bieten ja zum Beispiel unsere Nachrichten den Privatradios an, oder wir sind, jetzt haben wir 3 Plus gekauft, also wir haben zum Beispiel verschiedene Deals im Spielfilm-Einkauf, wo wir mit der 3 Plus-Gruppe immer geteilt haben. Wir teilen uns mit der AZ Media, wir teilen uns Sportrecht, wo wir immer auch in die Kooperationen hineingehen, oder? Wir sind beim Radioplayer mit dabei, und versuchen dort eben halt, weil wir sind uns schon bewusst, dass wir natürlich keine andere finanzielle Ausgangslage haben, also stützen wir dort, wo wir sagen, das gehört damit zu einer Grundversorgung mit dazu. Und wir haben zum Beispiel unsere Archive jetzt im Sommer geöffnet. Alle Verlage können zu uns, gibt es eine eigene Seite, wo man kann bei uns im Archiv recherchieren kann. Zum Teil klären wir auch einzelne Rechte ab, die man benutzen kann. Das sind ja alles Sachen, oder, wo wir mit der nachhaltigen Finanzierung auch können gewährleisten können, dass es dieses audiovisuelle Gedächtnis gibt. Und wir sind uns dieser privilegierten Situation bewusst und tun darum auch in diesen vielen Bereichen mit der Privaten kooperieren. Und das machen wir jetzt schon, das machen wir jeden Tag und das werden wir auch weitermachen. Und von daher ist es eher eine Partnerschaft auch bei uns redet der Staat nicht rein. Wir sind trotzdem unabhängig, weil es einfach ja diese Gebühren finanziert.
Und ich glaube, wenn man die Abstimmung, die man noch Bilag verfolgt hat, kann man durchaus sagen, es besteht auch eine gewisse Chance, dass Bürgerinnen und Bürger sagen, das ist uns wichtig. So die Form von Journalismus. Ich möchte in der Schlussrunde dann gerne von euch noch hören, wann ihr quasi jetzt als Publikum würdet, einen Wunsch, ganz konkreten Wunsch mitgeben, sei es bezüglich politischer Einstellung oder bezüglich Nutzung, aber wie gesagt, auch noch einen Moment öffnen für allfällige Fragen, die von Ihnen herkommen. Gibt es Wortmeldungen von Ihnen her, dort hinten? Also ich nehme an, man hat es gehört, oder? Die Frage, hat man noch Beilage-Initiativen vergessen, weil insbesondere Junge auch sich für die Initiative engagiert haben, hat man die vergessen?
Haben wir also, waren 71% dann die dagegen.
Also wenn 71% eine Klatsche sind, dann weiß ich jetzt nicht so genau gerade. Also
ich falle jetzt aus der Rolle des Moderators raus, aber ich würde auch sagen, mit dem Resultat hat eigentlich nie jemand gerechnet, dass die Initiative mit so einer hohen Mehrheit abgelehnt werden würde. Darum habe ich vorher auch gesagt, wenn man die Initiative, die Diskussion verfolgt hat, glaube ich, das ist jetzt meine Deutung, was die Initiative am Schluss klar gezeigt hat, Bürgerinnen und Bürger möchten hochwertigen Journalismus. Und in dem Sinn würde ich, aber ich gebe vor gerne weiter. Ja.
Also nein, noch schnell zur Klatschenfrage. Oder? Ich bin ja viel gescholten worden, weil ich in einem Leitartikel den Zähneknirschen gesagt habe, man müsste die Nobilag-Initiativen ablehnen. Nachdem ich vor, das gebe ich gerne zu, jemanden mich konkretiert hat, dass man doch die ein oder andere Forderung der Initianten kann verstehen. Man kann auch so mal einen demokratischen Diskurs in Gang bringen, ohne dass sich immer gerade alle a priori von Anfang an einig sind auf der guten Seite vom Leben. Aber was eben schon gesagt worden ist, auch in dem Abstimmungskampf, da möchte ich schon daran erinnern, an gewisse Beschränkungen, die die SRG auch in Zukunft sollte haben, und die sind für uns halt schon auch lebenswichtig. Wir haben nicht nur kooperative Elemente, und Digitalisierung bringt es halt eben auch mit sich, dass das Modell von Zeitungen, wo digitalisiert werden, wo Text und Bilder publizieren und versuchen zu verkaufen, potenziell in Konflikt kommt mit einem ähnlichen Modell, das aus der Digitalisierung von Radio und Fernsehen herauskommt, im Internet. Das ist ganz natürlich. Wir können gewissermaßen auf der gleichen Playground drauf, wo wir vorher nicht gewesen sind, die beiden Organisationen. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich sehr scharf abtrennt, dass man sich nicht ins Gehege kommt, weil wir zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle immer werden haben, jetzt nach dieser No-Bilag-Initiative sowieso, nämlich das Geschäftsmodell von der SRG, wo zu grossen Teilen Gebühren finanziert ist, und das Geschäftsmodell von der privaten Medienhäuser, wo in diesem Bereich zu grossen Teilen paid finanziert ist oder finanziert wird sein. Und ich glaube, das ist möglich, dass man die Abgrenzung findet. Ich halte da nicht wahnsinnig viel von diesen ständigen Grabenkämpfen, die jetzt noch geführt werden. Im Wesentlichen sind die Linien mal gezogen, aber ich glaube, das ist schon eine Lehre, die wir aus dieser No-Billag-Abstimmung herausnehmen können. Das hat sicher geholfen zu dieser überwältigenden Mehrheit gegen die Initiative. Ich bin nicht sicher, dass wenn die Verlage jetzt tatsächlich für die Initiative gewesen wären, dass dann die Initiative angenommen werden wäre. Das hat Sarah Genner zu Recht gesagt. Die Medien haben eben auch nur eine beschränkte Macht auf die Meinungsbildung. Und das ist eigentlich ganz gut so.
Danke vielmals. Patrick Harnecke hat unbedingt zu dieser Frage auch noch
etwas sagen. Ich wollte einfach nur etwas aus einer ganz persönlichen Perspektive dazu nochmal antworten. Ich arbeite ja seit 15 Jahren inzwischen bei SRF. Und neben dem, was Pascal Hollenstein gesagt hat oder was man so auf höherer Ebene dazu diskutieren mag oder wo man da unterschiedlicher Meinung sein mag, kann ich nur sagen, niemand im Hause, den ich kenne, hat die No-Billag vergessen. Das ist eine sehr, sehr lebendige, sehr intensive Diskussion auch im Hause gewesen. Das hat sehr, sehr viel ausgelöst unter den Mitarbeitenden und die meisten können sich da sehr, sehr lebhaft dran erinnern. Das hat viele Transformationsprozesse bei uns auch ausgelöst und das war für uns schmerzvoll, für einige Mitarbeitende oder für viele Mitarbeitende. Es war aber auch ich habe das als einen sehr, sehr wertvollen Prozess erlebt und definitiv hat das niemand vergessen.
Danke vielmals. Noch weitere Fragen? Da ist noch eine Frage, ja.
Und zwar beschäftigt mich jetzt das Problem von der Digitalisierung. Es hat im ersten Referat geheißen, es hätte in China mehrere hundert Millionen Überwachungskameras. Wie viel haben wir denn in der Schweiz? Sie sind jetzt alles Fachpersonen dort vorne, könnt mir einen Antwort geben?
Ja, die Schweiz, und jetzt wage ich mich so ein bisschen raus auf eine Schätzung, die Schweiz liegt, ich habe es rausgesucht, die liegt generell auf Platz 89, 90 quasi in der Länderliste der überwachten Länder, was Videoüberwachung betrifft. Und das weiß ich nicht. Das ist teilweise auch schwer zu erheben, weil das sagt einem nicht unbedingt jeder Staat, wie viel Überwachungskameras installiert wurde. Da muss man relativ intensiv nachrecherchieren. Aber im Augenblick gibt es, zumindest meiner Kenntnis nach, in der Schweiz noch nicht diese drastische Videoüberwachung im öffentlichen Raum, die wir in anderen Ländern sehen. Es ist im Augenblick noch relativ moderat.
Gibt es aber gerade Zahl wüsst? Würde ich wundern, aber was du im Referat ja auch gesagt hast, sein, ist die Frage, wie viele Kameras sind rum? Und das andere ist natürlich die Frage, was erlaubt man quasi diesen Kameras und was zieht man aus diesen Kameras auch für Informationen, die man nachher auch nutzt und für was nutzt man sie und darf man sie speichern? Da sind wir ganz sicher an einem ganz anderen Ort in der Schweiz. Allerdings würde ich da auch behaupten, nicht. Das bleibt nicht einfach automatisch, wenn wir uns nicht politisch auch für solche Sachen interessieren. Aber vielleicht noch weitere Frage, wenn noch jemand eine hat. Dort hinten ist noch mal eine.
Ich wollte wissen, ob die Schweiz aktuell noch länger bleiben würde wie auf dem Fernsehen.
Ja, Schweiz aktuell ist bei uns ganz eine wichtige Sendung, auch natürlich aus den Regionen. Und die bleibt und da sind wir auch stolz drauf.
Danke. Vielleicht noch eine letzte Frage.
Also, ja, folgende Frage. Jetzt habe ich beim DAB Plus, wenn man die Musik wählen oder andere Sender lassen, habe ich festgestellt, ihr strahlt mit 80 Kilobit pro Sekunde Bandbreite aus. Aber eine CD-Qualität, die ja DAB Plus beworben wird, hätte 2 Megabit pro Sekunde, also 25 Mal mehr. Also kann es niemals CD-Qualität sein, von ihr sendet. Wo ist das Problem? Vielen Dank für die Antwort.
Das ist wahrscheinlich eine Frage, die ein Mensch...
Nein, ich habe das befürchtet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Aber wir können dem gerne nochmal nachgehen. Wir können gleich nochmal bilateral sprechen. Und ich kann das für Sie nochmal recherchieren oder zumindest Sie in Kontakt bringen mit jemandem, mit einem Experten, mit einem Fachexperten auf unserer Seite, wenn das okay ist. Aber Sie können mich gleich gerne nochmal erwischen und am Schlawittchen nehmen und dann besprechen wir das.
Ja, ich würde da gerne zu einer Schlussrunde kommen, damit wir auch pünktlich, wie angekündigt, dann auch zu einer Pause und zu der Bratwurst kommen. Meine eigentliche These habe ich vorher schon ein bisschen angekündigt, es lange nicht quasi nur auf der Anbieterseite etwas zu schrauben und zu sagen, wir müssen die Qualität bieten, sondern meine These wäre, und darum freut es mich, dass Sie da sind, sich für das Thema interessieren. Es braucht auch Nutzerinnen und Nutzer, die sich für Medieninhalt interessieren und die Qualität erkennen, beurteilen können und nachfragen. Und in dem Sinn würde ich sagen, da freut mich, dass Sie da gewesen sind. Aber ich habe angekündigt, ich möchte auch euch gerne fragen, was möchtet ihr, dass jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer heute Abend mitnehmen, wenn sie ihre Eigenmediennutzung oder ihre politische Haltung in den nächsten Jahren auch von dem sollen beeinflussen lassen, allenfalls? Oder was sollen sie mitnehmen? Was würdet ihr euch wünschen? Wer möchte?
Ganz simpel, ich glaube, gute Arbeit kostet immer Geld und guter Journalismus, gute Inhalte, gute Unterhaltung, eine gute Sportberichterstattung, gute kulturelle Beiträge, das kostet alles Geld. Das machen sehr kluge, hochbezahlte Menschen und ich bin sehr dafür, dass das bezahlt wird. Wir müssen ganz dringend wegkommen von einer Gratiskultur, von einer reinen. Wir können nicht erwarten, alles im Internet gratis zu bekommen und das hat ganz, ganz negative Auswirkungen und ich bin sehr froh, dass die Schweizer Verlage oder generell Medienverlage in der Welt, ich löse das mal von der Schweiz, auf Bezahlmodelle umstellen. Das ist sehr, sehr positiv. Fragen Sie, ich finde es auch sehr positiv, dass CR Media umstellt. Fragen Sie Pascal Hollenstein, aber auch gleichzeitig sehr, sehr aktiv, was er mit Ihren Daten anfängt und wie sorgsam er damit umgeht. Das gehört auch dazu. Seien Sie vorsichtiger im Internet, seien Sie datensparsamer, informieren Sie sich, wie Sie sich sicher auch im Netz bewegen können, machen Sie sich selber klüger im Sinne von einer Medienkompetenz. Das würde ich mir von Ihnen wünschen oder das würde ich mir von Ihnen wünschen.
Danke vielmals.
Das war jetzt ein so großer Rundumschlag. Ja, nein, ich würde mir einfach wünschen, dass man eben in einer lebhaften Diskussion bleibt, weil auch Medien leben durch Diskussion und Meinungsvielfalt lebt eben auch dann, wenn Menschen zusammenkommen und die Meinungen auch untereinander austauschen. Und ich glaube, wir alle schaffen für diese Meinungsvielfalt und für diesen Meinungsaustausch in verschiedensten Funktionen und in verschiedensten Medien. Und ich glaube, das ist wichtig. Und Ich bin 2 Jahre in Ostdeutschland gewesen, du hast es gesagt, und ich habe einfach gesehen, was passiert, wenn eine Medienlandschaft eben nicht mehr so vielfältig ist. Und von daher unterstütze ich das auch wirklich, dass es eine indirekte Presseförderung gibt, weil es ist wichtig, dass es viele Stimmen gibt, dass es unterschiedliche Stimmen gibt, dass man genug Möglichkeiten hat, sich seine eigene Meinung können zu bilden. Aber dass man gleichzeitig natürlich auch gut begleitet wird und unterhalten wird und alles sonst noch.
Ich kann mich dem weitgehend anschließen. Ich würde mir wünschen, dass die Debatte fortgesetzt wird und dass immer mehr Leute tatsächlich auch die Erkenntnis reift, dass alles das, und da haben wir viele Fehler gemacht als Verlag, wo wir auch gratis weggegeben haben, in Zukunft nicht mehr wird können gratis sein und dass wir unsere Produkte werden radikal müssen neu gestalten müssen. Und ich hoffe in dem Punkt auf eine kritische, aber doch wohlwollende Begleitung vom Publikum, wo einfach weiss, wenn man, ich nehme jetzt das Tagblatt für den Grossraum St. Gallen, wenn das Tagblatt nicht gäbe, dann gäbe es Regionaljournal hier oder her, gäbe es vieles nicht mehr. Das Tagblatt wird nicht mehr genau das Gleiche sein in 10 Jahren oder in 5 Jahren. Aber wir setzen uns dafür ein, dass es das Tagblatt noch gibt. Und das können wir nur, wenn unsere Abonnenten, die jetzigen oder die zukünftigen, uns dabei helfen.
Ja, dass Sie heute Abend alle hier angekommen sind, ist, glaube ich, schon mal ein toller Anfang dazu, dass Sie sich auch mit der Relevanz von Medien insgesamt zu beschäftigen. Ich habe einen Punkt, den ich dem, was schon gesagt wurde, gerne noch anfügen würde. Ich stelle immer wieder fest, dass sehr gute Journalistinnen und Journalisten in die Kommunikation und PR wechseln, weil die Bedingungen im Journalismus auch sehr schwierig geworden sind und weil man quasi auf der anderen Seite mehr Geld und Jobsicherheit in Aussicht gestellt bekommt. Und es ist auch schwierig geworden, journalistisch tätig zu sein, angesichts von all diesen Kommentarspalten, die sich teilweise auch recht unangenehme Zeitgenossinnen und Genossen tummeln und auch fiese Sachen schreiben. Insofern würde ich jetzt ganz spontan sagen, Wenn Sie da sind, sind Sie wahrscheinlich Leute, die auch Journalismus und Medienvielfalt wertschätzen. Und vielleicht können Sie ein bisschen einen Gegenpunkt setzen und im nächsten Jahr mal jemandem, wo Sie finden, macht einen tollen journalistischen Job, hat einen tollen Artikel geschrieben oder eine gute Sendung gemacht, einfach mal ein Mail schreiben oder vielleicht auch einen Brief, das kommt vielleicht sogar noch besser an. Und einfach mal sagen, dass Sie eine tolle Arbeit gemacht haben, wo irgendwie wichtig ist oder Sie bereichert hat.
Ich glaube, das ist ein ausgezeichnetes Wort zum Schluss, auch passend sehr gut zu dem, was Erich Nidl jetzt noch wird, zum ganzen Abschluss sagen.
Mir sind zwei Bilder geblieben in der letzten Stunde. Das letzte Bild von der Sarah Genner. Der Anspruch an Journalismus, die Qualität von einem guten Journalismus. Als alter Journalist habe ich das sehr freudvoll gelesen. Service Public, ein guter Journalismus, der Anspruch selber. Und das Bild vom Herrn Hollestein. Nicht geschmäcklerisch am Publikum nachsickeln. Das ist für mich auch ein Bekenntnis zum guten Journalismus. Ich darf mich sehr herzlich bei euch bedanken. Mein Kampf gegen Digitalisierung oder die Unwägbarkeiten von der Digitalisierung besteht darin, dass ich wahnsinnig viele Bücher kaufe. Richtig säuferlich, schön gedruckte Bücher, wo man in die Hand nehmen kann und wo man in ein Gestell tun kann. Ich habe für euch alle so ein Buch mitgebracht von Marin Urner. Und zwar «Schluss mit dem täglichen Weltuntergang» im Titel und im Untertitel, wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren. Ich darf mich herzlich bei euch bedanken und euch das Buch zusammen mit einem guten Tropfen Wein überreichen. Ihnen darf ich mich sehr herzlich bedanken für Ihren Besuch, für Ihr Interesse, für Ihre Fragen und Sie jetzt einladen zum Apéro, zum Bürli und zu einer Brotwurst und Ihnen eine gute Heimkehr wünschen. Danke vielmals.